SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Carsten Henn. Er ist Autor zahlreicher kulinarischer Kriminalromane, Liebeskomödien, Theaterstücke, Kinderbücher und der Geschichte des Buchspazierers. Der Roman stand über 2 Jahre auf der Bestsellerliste und wurde mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle verfilmt. Außerdem gilt Carsten Henn als einer der besten Weinkenner Deutschlands, doch er trinkt nicht nur Wein, sondern er schreibt auch darüber, zum Beispiel in seiner Gebrauchsanweisung für Wein. Und über sein Weinwissen und seine Arbeit als Autor plaudern wir heute bei SR3 aus dem Leben, worauf ich mich sehr freue. Hallo Herr Henn, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Jäger, ich freue mich hier zu sein.
Puh, das ist ja einiges, was Sie da machen und schon gemacht haben. Sie müssen einen vollen Terminkalender haben. Sind Sie gut organisiert?
Ich bin schrecklich organisiert. Es klingt immer so, als müsste ich da wirklich auf die Minute genau alles einstellen. Mir erscheint das gar nicht so viel, weil es doch so stückchenweise kommt und ein Projekt nach dem anderen. Und eigentlich mache ich auch ganz viel dann zwischendurch nichts oder lese oder so. Und dann kommen aber eben auch die Ideen. Also ich glaube, wenn alles vollgepackt wäre, dann würde ich es gerade nicht schaffen, sondern ich brauche dieses Luftholen zwischendurch. Und ich verschiebe es manchmal auch. Das Wichtigste ist das literarische Schreiben und so, dass die Restaurantkritiken und der Weinjournalismus, die flankieren das so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen Hobby, weil es auch schon beruflich ist, aber für mich ist das fast schon Erholung neben dem kreativen Schreiben, was viel, viel anstrengender ist, als wenn ich über einen Wein schreibe oder eine Weinbeschreibung oder so.
Dann lassen Sie uns doch mal auf eines Ihrer bekanntesten und auch erfolgreichsten Bücher schauen, den Buchspazierer. Viele haben die Geschichte des Buchhändlers Karl Kollhoffs gelesen oder den Film gesehen. Karl bringt jeden Tag nach Ladenschluss seiner kleinen Buchhandlung bestellte Bücher zu Fuß zu seinen wenigen Kunden, die er noch hat, bis eines Tages die 9-jährige Sascha sein Leben durcheinander wirbelt. Ein Buch für alle, die Bücher lieben. Und mit der Geschichte haben Sie Buchliebhaber auf der ganzen Welt, darf man sagen, glücklich gemacht. Ja. Wie sind Sie auf diese wirklich schöne Geschichte gekommen?
Ja, eine gute Freundin hatte mir, das ist ja schon wirklich lange her, 2012 war das, hat die mir erzählt, dass es in Aachen einen Buchhändler gibt, der eben nach Ladenschluss die Bücher zu Fuß austrägt. Und das war echt nur so im Gespräch, so lapidar dahingesagt. Und ich merkte direkt, dass dieses Bild eines alten Mannes, der zu Fuß, also die langsamste Fortbewegungsmethode, die es nur gibt in unserer Zeit, wo immer alles auf Schnelligkeit geht und dann auch noch Bücher austrägt. Das hatte so eine Kraft, dieses Bild, dass ich direkt gedacht habe, über so einen Menschen möchtest du gerne einen Roman schreiben. Und das habe ich manchmal, dass es wirklich so direkt Klick macht. Manchmal weiß ich gar nicht, wo die Ideen herkommen und manchmal ist so, jemand sagt was oder ich lese was und ich denke, okay, da ist eine Kraft dahinter und das macht irgendwas mit mir. Ich muss rausfinden, was mich daran fasziniert. Und dann hatte ich diesen Wunsch und diese Idee, über solch einen Menschen zu schreiben. Hat dann aber 7 Jahre gedauert, bis die Geschichte kam. Also ich habe auch gewartet. Man kann sowas auch ein bisschen erzwingen, aber das finde ich nicht so gut. Man muss eigentlich warten, bis es sich im Kopf richtig anordnet und im Herzen und dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich erzählen will und dann die Energie nutzen, um das zu tun. Und also es hat sich gelohnt, für mich, dass ich gewartet habe. Ich hätte natürlich den Mann auch ansprechen können. Das wäre die Möglichkeit gewesen, zu sagen, ich fahre nach Aachen, ich interview den. Aber dann hätte ich seine Geschichte gekannt. Und dann
Das wollte ich nicht,
weil beim Schreiben hätte ich entweder seine Geschichte mehr oder weniger erzählen müssen oder ich hätte bewusst gesagt, nee, das kann ich so nicht machen, das ist ja in Wirklichkeit so und hätte mich auf jeden Fall eingeschränkt. Ich wollte meinen Buchspazierer entwickeln, der auch viel eher auf meinem Vater basiert, der in einem Haus wohnt, über und über voller Bücher, ein Zimmer, da kann man nicht durchgehen, weil der überall nicht starb, man muss sich festhalten und drüber steigen, weil der auch nicht nur viele Bücher liest, sondern auch Bücher sammelt und er ist eigentlich eher der Buchspazierer, also den hatte ich eh zu Hause sitzen.
Also der Papa war da auch ein bisschen Vorbild dann.
Auf jeden Fall, ja. Wenn ich mich erinnere an meine Jugend, an meinen Vater, ich glaube, andere erinnern sich vielleicht daran, wie der Vater mit ihnen Fußball gespielt hat oder so. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater gelesen hat. Der hat immer gelesen, im Urlaub, am Strand, zu Hause, am Sofa, im Bett. Also der hat immer ein Buch in der Hand gehabt. Und ich glaube auch, diese Wertigkeit, die Bücher für ihn haben, die hat mich auch geprägt zu denken, ach, ich will auch mal so ein Buch machen, was scheinbar Menschen und gerade meinem Vater so wichtig ist, dass er das die ganze Zeit in der Hand hat. Und er ist auch der Mensch, der nicht gerne verreist. Also er sagt, ich verreise mit meinen Büchern, ich lese ja das alles, ich bin mit Kamal im Wilden Westen gewesen, ich bin bei den Pyramiden, ich muss da gar nicht hin, so sagt er. Und da ist er Karl sehr, sehr ähnlich in seinem ganzen Wesen.
Und wie fand er das, dass er da ein bisschen Vorbild war oder wie fand er das Buch?
Er hat sich, glaube ich, geschmeichelt gefühlt und mag das Buch auch sehr gerne. Ich hatte auch überlegt, mit ihm Interviews zu führen und seine Kindheit und Jugend als Kindheit und Jugend von Karl zu nehmen. Aber das hätte ihn mir dann ein bisschen zu sehr verortet. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass Karl auch eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Deswegen erfährt man gar nicht so viel über seine Jugend und seine Kindheit. Aber nee, das hat meinem Vater gefallen. Er will seit Jahren eigentlich, dass ich seine Lebensgeschichte aufschreibe. Das ist so ein Wunsch, dass er sagt, Mensch, du schreibst doch, lass uns mal zusammen hinsetzen, ich erzähle dir was. Ich glaube, viele wünschen sich, dass man ihr Leben aufschreibt. Das ist so ein ganz, also dass wenn das Leben zwischen zwei Buchdeckeln ist, dann ist es wert gewesen, gelebt zu sein. So.
Und wäre die Geschichte Ihres Vaters was für ein Roman?
Ich glaube eigentlich, dass fast jedes Leben eine Geschichte hat, die es wert ist, erzählt zu werden. Und auch bei meinem Vater ist das so, wir kommen aus einer Bauernfamilie und er war der Erste, der im Endeffekt eine höhere Schulbildung hatte. Aber als er jung war, kam von der Volksschule, haben die Eltern gesagt, wir haben kein Geld dafür. Und der Volksschullehrer ist gekommen, hat gesagt, schicken Sie den Jungen bitte auf die weiterführende Schule, der ist klug. Und sie haben gesagt, nee, können wir nicht. Und dann hat er später an der Abendschule dann die mittlere Reife nachgeholt und hat sich durchgekämpft. Und ich glaube, da ist eine Geschichte, die sehr, sehr erzählenswert wäre.
Also eine Aufsteigergeschichte.
Eine Aufsteigergeschichte, ja, ja.
Und wird sie vielleicht noch irgendwann erzählt auch von Ihnen, Herrn?
Wer weiß. Also ich plane nie so richtig weit. Meist so zwei Bücher im Voraus, dass ich ungefähr weiß, was ich schreibe. Aber der schleicht sich ja in alle Bücher irgendwie rein, mein Vater. Aber vielleicht kriegt er auch irgendwann mal den großen Roman.
Und wie ist es für einen Buchliebhaber wie Ihren Vater? Ja, wenn der eigene Sohn so viele Bücher auch schreibt und so erfolgreich, macht das ihn stolz?
Oder? Ja, es macht ihn schon stolz, ja. Und er ist auch einer der Erstleser und das ist, glaube ich, auch für ihn wichtig, dass wenn ich ein Buch geschrieben habe und kriege die Fahnen und dann kann er das vor allen anderen lesen und Feedback geben und so. Und er liest das auch immer, also ich gebe ihm das und er liest das wahnsinnig schnell, weil er wissen will, was ich da zu Papier gebracht habe. Und ich weiß gar nicht, was er sich für mich gewünscht hätte beruflich. Also er ist kein Vater, der irgendwie Einfluss genommen hat und gesagt hat, du musst das und das machen oder du musst in meine Fußstapfen treten. Aber ich glaube, dass er mit meiner Berufsentscheidung als Schriftsteller zufrieden ist.
Und ist er ein kritischer Leser und können Sie sein Feedback gut annehmen?
Er ist ein sehr wohlwollender Leser, das muss man schon sagen. Und die braucht man aber auch. Also wenn die Fahnenkorrektur da ist und jemand sagt einem, das Buch ist komplett, dann musst du das und das ändern und die Hauptfigur, dann kann man ja nichts mehr ändern. Also es wäre schrecklich. An dem Punkt kann ich auch keinen kritischen Leser gebrauchen. Den brauche ich vorher. Und also früher hat er mehr angemerkt, entweder bin ich besser geworden mit der Zeit oder aber er ist gnädiger geworden. Ich weiß es nicht, vielleicht beides.
Und was hat Ihr Vater beruflich gemacht?
Ja, der ist Prokurist, hat also mit Büchern oder so gar nichts zu tun, sondern mit Zahlen. Aber privat war das, über all die Jahrzehnte ist das seine Leidenschaft geblieben, lesen, lesen, lesen.
Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen der Ausgleich, dass es damals mit dem Gymnasium nicht möglich war oder ja, so wieder der Drang, was nachzuholen?
Ja, ich glaube, das ist ein Motiv, was viele haben. Das ist aber auch bei Frauen in meiner Familie so, dass denen gesagt wurde, du bist zwar schlau, aber du bist ein Mädchen, ne? Du musst kein Abitur machen, das ist nicht nötig. Und bei denen habe ich dann häufig das Gefühl, dass das Bedürfnis ist, sich intellektuell kreativ zu betätigen und die unglaublich interessiert sind. Und da ist dann manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wer vielleicht kompensieren. Und das, ich finde das immer so tragisch, dass so vielen Menschen ein Lebensweg verbaut worden ist. Ne? Entweder bei meinem Vater eben aus Geldgründen, Bauernfamilie kein Geld, oder eben aus dem Grund, du bist ein Mädchen, du musst das nicht machen. Das finde ich sehr tragisch. Und ich merke, dass diese Geschichten auch in meiner Familie bei Familienfesten immer wieder aufkommen. Es gibt ja so Geschichten, da weiß man schon, na, jetzt ist Weihnachten, die Geschichte kommt auf jeden Fall irgendwann am Abend. Und ich glaube, diese Lebensläufe, wo was verhindert worden ist, ne, und das trägt man sein ganzes Leben mit sich rum.
Also das machen wir nicht, weil das passt nicht zu uns oder dafür, wie Sie eben sagen, genau. Ist kein Geld da.
Genau, ja. Genau. Das hatte ich auch in meinem Roman Die Butterbrotbriefe, ist es auch so, dass einem Menschen der Weg verstellt ist, also eine junge Frau, und die hätte dann aufs Gymnasium gehen können, und die Mutter hat der Lehrerin gesagt, nee, schicken Sie meine Tochter nicht dahin. Ne? Und das erfährt die Tochter irgendwann und denkt, wieso sagt eine Mutter sowas? Also was kann denn für sowas, da kann es doch überhaupt gar keinen Grund geben. Ne? Und da war eben der Anlass, dass ich es aus meiner eigenen Familie kenne, dass das immer noch, ich weiß nicht, ob es eine offene Wunde ist, ich glaube, das wäre zu viel gesagt, ne? Aber es ist sowas Verschorftes, wo man immer wieder dran geht und merkt, nee, das ist nicht ganz richtig so.
Und nicht ganz verheilt. Also da fließt viel auch aus Ihrer eigenen Geschichte, Familiengeschichte, häufig in Ihre Bücher mit ein.
Ganz viel, ja. Also für mich ist es so, dass ich muss einem Thema emotional dran sein. Ich muss merken, da ist irgendwas, was mich fasziniert, und ich muss das gar nicht immer 100% hinterfragen, sondern ich finde es auch gut, wenn man die unbewusste Kraft der eigenen Faszination wirken lässt. Und manchmal weiß ich erst Jahre später, ach guck mal, du hast das Buch geschrieben deshalb. Das war echt der Grund dafür. Und das will ich aber nicht ausdeklinieren, sondern gucke, wo ist die Kraft, wo fühlt es sich richtig an. Also sowohl mit dem Kopf schreiben, wie auch mit dem Herzen schreiben.
Wie war das dann bei Sascha, der Begleiterin, der Freundin von Karl? mal. Gab es auch ein Vorbild?
Ja, gab es auch ein Vorbild. Das ist meine eigene Tochter, also Charlotte, die sich diesen Namen, und das war ein stolzer Moment für mich, die kam irgendwann aus der Schule zurück und sagte dann, ich bin Sascha. Und ich sage, ja, wieso Sascha? Sascha gibt es ja als Namen überhaupt nicht. Ne? Also und da sagt sie, ja, nee, das habe ich mir überlegt, ich heiße ja Sascha. Und ich war stolz, weil sie denkt sich deinen eigenen Namen aus. Also wir hatten einige Namen für sie, weil wenn man Charlotte heißt, dann ist man eben Lotti, Lotte. Lott hieß sie auch mal komischerweise.
Woher Charlie das? Bestimmt oder sowas.
Charlie, genau, in der Schule ganz, ganz viel Charlie. Und dann aber eben, ich bin Sascha. Und das blieb dann auch hängen. Und ich meine, die Sascha im Buch ist komplett anders als meine Charlotte. Mhm. Wobei meine Charlotte auch so zwei Seiten hat. Ich weiß nicht, das kennt man ja, wenn man dann beim Elternsprechtag ist, war ich noch in der Grundschule und dann sagte die Lehrerin zu mir, ja, Herr Henn, Ihre Tochter, die Charlotte, die ist ja so zurückhaltend und so schüchtern und so brav, die musste mal mehr aus sich rausgehen. Und dann sagte ich damals, gucken Sie bitte nochmal auf die Namensliste. Meine Tochter ist das nicht.
Die kann es nicht sein.
Die kann es nicht sein, weil die ist wild und die ist laut und die ist frech. Und es gab immer so die beiden Seiten. Und die Sascha im Buch ist so ein bisschen, also quasi beide Seiten meiner Tochter in ein harmonisches Ganzes verbunden. Also das war eben auch, dass ich spürte die Chemie zwischen dieser Figur, die blauäugig, neugierig, aber auch ohne Angst in die Welt blickt. Und dann der alte, grummelige, in seinen Wegen extrem festgefahrene Karl. Das sind genau die beiden, die sich treffen müssen, diese ja fast schon Archetypen, die aufeinander treffen und einander so viel geben können über diesen großen Abstand der Generationen hinweg.
Also das passt einfach, die beiden zusammen. Ist auch ein bisschen was von Ihnen reingeflossen, wie Sie da ja in dem Bücherzimmer Ihres Vaters zwischen den Büchern durchgewuselt sind, weil Sascha liebt auch Bücher.
Sascha liebt Bücher sehr, ja, liest ganz, ganz viel auch und manchmal sagt man, er flüchtet sich in die Welt, aber ich finde, das klingt auch so negativ, ne? Auch wenn man so sagt, Literatur ist eskapistisch. Ich finde, das ist ja ein ganz besonderer Moment und ein ganz besonderer Wert an Literatur, dass man an einen anderen Ort hingehen kann und sich woanders hineinfühlen kann und so. Und da ist auch ganz viel von mir drin. Also ich habe als Kind auch ganz, ganz viel gelesen und ich merke auch heute noch, wie ich habe früher auch Krimi-Bücher gelesen über zum Beispiel den Detektiv Balduin Pfiff, den kennt wahrscheinlich heute kein Mensch mehr. Und es war ein ganz dicker, rundlicher Detektiv, der gerne gekocht hat. Und da waren auch Rezepte bei in den Büchern. Und die habe ich dann meiner Familie vorgekocht. Ach, ne? Und später habe ich dann eben selber eine Krimireihe geschrieben über einen kulinarischen Detektiv. Also die Sachen wurzeln manchmal ganz, ganz tief und ja, kommen irgendwann wieder.
Und Ihr Vater wollte denn nicht gestört werden, wenn er gelesen hat? Oder konnten Sie dann auch wirklich sagen, Mensch, was liest denn da und hat er Ihnen erzählt? Oder?
Ich habe den, glaube ich, automatisch eher alleine gelassen, weil wenn man merkt, dass ein Mensch in so einer Konzentration ist, dann ist das ja fast schon Schutzschild. Aber wenn ich ihn gefragt habe, hat er mir immer gesagt, was er gelesen hat und das mir auch nahegebracht. Das war schon so. Aber das war irgendwie auch, wie gesagt, wenn der las, dann war der in seiner eigenen Welt. Man merkte, dass der war auch komplett im Buch versunken. Und dann habe ich den auch eher alleine gelassen. Ich meine, der hat auch mit mir Fußball gespielt und so, das auch. Aber wie gesagt, in der Erinnerung sehe ich den mit dem Buch in der Hand versunken und still vor sich hinlesend.
Ihr Buchspazierer wurde weltweit ein Riesenerfolg. Er wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und stand über 2 Jahre auf der Bestsellerliste. Danach sah es am Anfang aber gar nicht aus.
Gar nicht. Nee, es war ein wirklich holpriger Start. Normalerweise gibt es ja bei Romanen, also wenn man als Autor ein Genre wechselt oder ein Debütant ist, dann schicken Verlage gerne ein Vorab-Exemplar raus an die Medien. Ungefähr so 2-3 Monate vorher. Dann können sich auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler einlesen und überlegen, ob sie es bestellen. So, bei mir war es eben, dass ich vorher viele Krimis geschrieben habe, nicht nur, aber vor allen Dingen, und dass es ein Vorab-Exemplar geben sollte. Dann war aber Corona und die Druckereien in den USA waren dicht und es gab einen wichtigen Autor, der ein Buch hatte, was gedruckt werden musste, was dann auf europäische Druckereien umgelegt worden ist, die dann andere Aufträge geschoben haben. Und das heißt, mein Vorab-Exemplar kam 2 Wochen raus, bevor Erscheinungstermin war, dann kann man es sich auch sparen. Und der schreckliche Autor, der mir dies angetan hat, und irgendwann muss ich ihm das persönlich mal sagen, ist Barack Obama. Das war nämlich seine Autobiografie, für die wurde mein Buch dann geschoben. Dann kam es raus mitten im Lockdown, also auch wirklich verheerend für eine Novität. Und dann das dritte, und das gibt's doch nicht, war dann Mitte Dezember war es nicht mehr lieferbar.
Vor Weihnachten,
die schlimmste Zeit, wo ein Buch nicht lieferbar sein kann, weil da ist irgendwie ein Drittel oder ein Viertel des Jahresgeschäfts läuft da und das Buch ist nicht da. Und ich weiß noch, wie ich dann Silvester mit meinen Freunden zusammengesessen habe und gesagt habe, okay, das Buch hat seine Leserschaft nicht gefunden. Ich bin traurig, weil es mir so wichtig ist, aber das muss ich einfach akzeptieren. Und wirklich, ich habe es wirklich losgelassen. Eine Woche später steht es auf der Bestsellerliste und dann dachte ich, okay, das geht jetzt wieder runter. Und nee, ging es nicht und über 2 Jahre eben blieb es drauf und es ist ein sehr für mich eigentlich immer noch eine surreale Situation, dass das so lange sich da gehalten hat und kam jetzt mit dem Film nochmal auf die Liste. Also das ist irgendwie echt so ein, es hat ein sehr, sehr langes Leben, was mich als Autor natürlich wahnsinnig glücklich macht.
Klar, das glaube ich. Und ja, man hat auch, oder ich habe das Gefühl, das bewegt sich auch.
Ne? Ja, ich glaube, wenn man, vielleicht auch wenn man schon so lange schreibt wie ich bin da auch wahnsinnig dankbar für, ne? Weil man hat auch also andere Bücher, die einem wichtig sind, wo man merkt, man bringt die raus und das Herzblut ist drin und sie finden eben die Leserschaft nicht so, wie man sich das wünscht und dann ein Buch, das so viele Menschen bewegt und ich kriege wirklich jede Woche, eigentlich fast eher jeden Tag Nachrichten aus Brasilien, aus Asien, also von überall Menschen, die mir schreiben, ich habe gerade ihr Buch gelesen und das ist so schön und die irgendwas posten und so. Und was ist das für ein Glück, oder? Dass dieser alte Karl Korloff jetzt überall auf der Welt rumläuft. Und dass es dass es so viele Menschen in so unterschiedlichen Kulturen auch berührt, was dieser alte Mann macht. So, das ist auch für mich, also, faszinierend.
Wie erklären Sie sich das? Dass das ja die Menschen oder Buchliebhaber von den USA über Asien auf der ganzen Welt glücklich macht.
Ja, das frage ich mich auch. Also es geht ja im Buch auch um Menschen, die eben nicht aus ihren Wohnungen oder Häusern rauskommen, um in die Buchhandlung zu gehen, sondern
Einsamkeit ist auch ein Thema.
Genau, die vereinsamt sind. Und ich glaube, dass dieses Moment, dass wir uns alle eigentlich wieder Gemeinschaft wünschen, weil wir sind soziale Wesen und dass die moderne Welt mit all ihren Auswüchsen, ob wir Sachen einkaufen im Internet oder eben kommunizieren übers Internet, Freundschaften pflegen übers Internet, aber dass uns allen eigentlich Gemeinschaft fehlt und dass das ein ganz tiefes Bedürfnis ist, was wir weltweit haben. Und dann dieser alte Mann, der die Menschen verbindet und eine Gemeinschaft schafft, dass das quasi universell ist, ein Bedürfnis, was da ist. Und am Anfang hieß es, das Buch ist so erfolgreich, weil es in Corona eben auch dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft gab und das Buch das gestillt hat. Aber es war eben dann auch in Ländern, wo es viel, viel später rausgekommen ist, war es auch erfolgreich. Das konnte es also nicht gewesen sein. Nee, ich glaube, es ist der Wunsch nach Gemeinschaft, nach Menschen, die füreinander einstehen, Menschen, die einander helfen. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle und wir haben es alle viel zu wenig.
Ja, und das berührt dann eben auch viele Menschen. Ja. Und das Schöne ist, die Geschichte, nachdem ihr Buchspazierer erschienen war, hat sich ihre Freundin, die ihnen den Tipp gegeben hat, mit dem Buch, dem echten, realen Buchspazierer in Aachen, nochmal bei ihnen gemeldet, beziehungsweise hat es dem echten Buchspazierer erzählt.
Ja.
Und dann, wie das war die stimmt, Reaktion? Ja.
Der wusste das gar nicht. Also der hatte nicht mitbekommen, dass es dieses Buch gibt und dass er tatsächlich der erste Impuls dafür war. Und dann gab es eine Lesung in der Eifel und da hatte sie dann dafür gesorgt, dass dieser Buchspazierer, dieses Vorbild eben auch dahin kam. Und es war ein ganz zurückhaltender, warmherziger, schüchterner Mann, der ganz gerührt war. Und dann hatte ich mein Leseexemplar da, weil es war eine Lesung von mir, und habe gesagt, da müssen Sie jetzt aber unterschreiben. Und er hat gesagt, ich habe noch nie ein Buch signiert. Ich sage, ja, jetzt ist aber das muss jetzt sein, bitte. Und dann hat er seinen Namen reingeschrieben, er heißt Herr Luke. Und das ist für mich ganz, ganz wertvoll, dass er das signiert hat und dass er sich auch so gefreut hat, dass sein Leben, was er, glaube ich, gar nicht als so außergewöhnlich wahrnimmt, aber dass es dazu geführt hat, dass jemand einen ganzen Roman schreibt. Und das hat ihn glücklich gemacht. Und das hat mich dann wieder glücklich gemacht, dass ihn das so gerührt hat.
Inzwischen ist Ihre Geschichte der Buchspazierer auch verfilmt mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle als Karl. Wie ist es, wenn man ja so eine Geschichte, die einem so lange begleitet hat und die man sich auch ausgedacht hat, auf einmal auf der Kinoleinwand sieht?
Ganz merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig. Und es ist auch merkwürdig, wenn man dann am Filmset ist. Also ich bin ein paar Mal zum Dreh gegangen. Und dann geht man in diese Kulisse und sieht plötzlich die Figuren aus dem Buch, die man sich in kleinen Kämmerchen ausgedacht hat. Das kann man gar nicht richtig klarkriegen. Das ist ganz merkwürdig, prickelnd. Und ich war da sehr glücklich. Wobei diese ganze Filmsache mir auch Angst gemacht hat, weil da ist ein Buch, das einem so wichtig ist.
Was machen die draus?
Ja. Und wir alle kennen die Horrorgeschichten von anderen Autoren. Ich weiß, Frank Schätzing ist mit seiner Verfilmung des Schwarms überhaupt nicht glücklich. Ich glaube, Rita Falk hat sich bei einem Film irgendwie auch übel beschwert und sagt, das wäre gar nicht so das, was sie wollte. Und das weiß man ja als Autor. Und dann kommen die Filmfirmen und die versprechen einem das Blaue vom Himmel. Ach, ihr Buch ist so toll. Wir wollen ganz nah am Buch dranbleiben und so. Und wir binden sie auch ein. Das ist natürlich Blödsinn. Die wollen natürlich, irgendwann wollen sie die Rechte haben und dann machen die ihren Film. Und die können eigentlich alles ändern. Die können den Titel ändern und man hat auch keinen Einfluss auf die Besetzung. Die fragen einen vielleicht, ne? Aber eigentlich wollen die den Autor eher auf Distanz halten, weil wenn dann ein Autor oder eine Autorin ist, die ihr Werk schützt, dann können die natürlich nicht den Film machen, den sie machen wollen. Ne?
Ja, wenn der sagt, nicht die Figur, das verändert, genau. Das ist wichtig.
Ganz genau, die müsst ihr drin lassen. Zum Beispiel, es gibt eine Katze im Buch, die wichtig ist, ja. Und die haben sie gestrichen, weil mit Katzen zu drehen ist halt wahnsinnig teuer.
Die haben also, ihren eigenen Kopf.
Die haben ihren eigenen Kopf und CGI sieht nicht gut aus. Deswegen ist sie gestrichen worden. Sie haben das Ende geändert. Aber ich habe mit dem Drehbuchautor sehr lange gesprochen und habe gesagt, das könnt ihr so machen. Ich verstehe das. Man muss loslassen. Also ich glaube, das Wichtige ist, bleibt das Herz der Geschichte erhalten. Und dann muss man damit leben, dass Figuren rausfliegen, dass neue Figuren reinkommen. Und vor ihnen sitzt heute ein glücklicher Autor. Also ich finde die Verfilmung sehr, sehr gelungen und bin unglaublich glücklich damit. Auch mit Christoph Maria Herbst, weil ich am Anfang gar nicht geglaubt hätte, weil er eigentlich zu jung ist.
Wen hätten Sie sich vorgestellt?
Also die hatten mich gefragt und mein erster Impuls war Joachim Krohl. Weil ich dachte, der hat so diese Wärme, aber auch das Grummelige und das Kluge. Und dann kam irgendwann der Anruf meines Agenten und er sagte, du, die haben den Hauptdarsteller gefunden, sitzt du. Ich so, wieso soll ich denn sitzen? Ja, setz dich mal. Mich gesetzt und meinte, das ist Christoph Maria Herbst. Und ich hatte so zwei Gedanken direkt. Einerseits, Mensch, toll, Christoph Maria, finde ich super. Mhm. Und andererseits, ach, ist viel zu jung, das kann ich nicht spielen. Und Christoph ging es wohl genauso. Er hat das später mal erzählt, dass er hatte den Roman gelesen, dachte aber, der ist gar nicht verfilmbar, weil es halt eine sehr starke Erzählerstimme ist, die man im Film eigentlich nicht so hat. Und dann rief sein Agent an und sagte, du, die wollen nicht für den Buchspazierer haben. Und er sagte, welche Rolle denn? Und dann meinte der Agent, ja, ein Buchspazierer. Hat er auch gedacht, bin ich jetzt schon in dieser Phase meiner Karriere angekommen? Und er nannte es seine Almöhi-Phase. Und dann war ich beim Dreh und ich war, wie gesagt, ich war unruhig, ob er das machen könnte. Mhm. Und traf ihn mittags, da waren wir dann bei den Foodtrucks beim Mittagessen. Und da war er zwar schon im Kostüm, aber er war Christoph Maria Herbst. Also kluge Augen, unglaublich schlagfertig, auch so eine Spannung im Körper. Und ich dachte, nee. Nein, das geht nicht. Er ist es nicht. Und dann gingen wir rüber zum Dreh und die Klappe fiel und der ganze Christoph veränderte sich. Also seine Körperhaltung, seine Mimik, seine Gestik, seine Stimme, sein Gang. Und es war ganz emotional, weil ich sah, wie er das machte und dachte in dem Moment und fühlte, du bist mein Buchspazierer. Es ist alles richtig, alles wunderbar. Und ich finde, er macht es grandios. Und auch die Chemie mit der Una Bennett, die Shasha spielt, das ist ja auch so wichtig. Und die beiden mochten sich wirklich. Also auch das wird ja immer wieder erzählt in Making-ofs, alles ganz toll am Set. Aber den beiden, mal flachste sie, mal flachste er. Und ich glaube, dass wenn man das hat, ne, dass sie sich wirklich mögen und so eine, dann und das überträgt sich. Also deswegen im Nachhinein alles wunderbar gewesen und sehr glücklich, dass das Christoph geworden ist.
Ich habe den Film auch gesehen und mir ist der Gang auch aufgefallen. Ne? Ja. Also ganz anders geht und ganz so ganz, anders. Ganz vorsichtig, eben wie ein älterer Mann. Mhm. Und ja, auch als Zuschauer ist er interessant, weil es eine ganz andere Rolle ist oder die man häufig mit ihm verbindet.
Das stimmt, genau. Alle sehen den Stromberg und plötzlich ist er da in dieser zarten, leisen Geschichte und zeigt ganz andere Seiten. Es gibt diese unglaublich, das ist vielleicht ein bisschen Spoilern, aber er betritt einen Raum, den er lange verschlossen hat, darf man vielleicht sagen. Mhm. Und das ist auch tatsächlich der erste Take, den er gedreht hat und wie er das spielt, mit welcher Zärtlichkeit und Einfühlsamkeit, das hat mich auch, als ich den Film dann gesehen habe, wir hatten eine Aufführung in Köln, die haben ein ganzes Kino gemietet, wo dann eigentlich nur Christoph und ich gesessen haben, wo wir den Film zum ersten Mal gesehen haben. Und da musste ich auch weinen, also weil das hat mich so gerissen, ihn da so zu sehen. Und ich wusste ja genau, was passiert, aber trotzdem ist zu sehen, und da, das ist halt die Magie des Kinos.
Absolut, ja, das ist ja eine tolle Sache auch für Sie, wenn Sie da alleine quasi mit dem Hauptdarsteller im Kino sitzen dürfen. Ja.
Könnte ich mich dran gewöhnen.
Also war den Filmemacher offenbar dann auch wichtig, ja, dass Sie den Film mögen auch, oder?
Ja, ich glaube, das war Ihnen, doch ja, das war Ihnen wichtig. Und dass Sie dann gesagt haben, wir machen diese erste Aufführung für Christoph und mich zusammen, weil der lebt halt auch in Köln, deswegen hat sie es auch angeboten und dann zu sagen, komm, die waren aber auch gespannt. Also das merkte man auch, dass sie unruhig waren, ob der uns jetzt gefallen würde und so. Aber das war dann der Fall und wir haben dann noch darauf angestoßen und waren sehr guter Dinge.
Sie kannten sich vorher schon oder ist da jetzt eine, also ja?
Nee, also wir kannten uns nicht und es ist jetzt nicht so, dass man seitdem irgendwie Kontakt hätte. Dafür hat er, glaube ich, auch einfach viel zu viel zu tun. Aber man war dann sehr, sehr schnell beim Du und hat miteinander gequatscht und er hat auch eine ganz, ganz sympathische Frau, die bei der Premiere da war. Da sieht man sich dann ja wieder. Der Film hatte irgendwie zwei Premieren, eine in Essen und eine in Hamburg und dann trifft man sich jedes Mal wieder und quatscht ein bisschen miteinander und das war auch immer nett. Sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse.
Ihren Roman im Buch haben Sie allen Buchhändlerinnen und Buchhändlern gewidmet, die, wie Sie schreiben, selbst in Krisen uns alle mit einem ganz besonderen Lebensmittel versorgen. Klar, Bücher, man hört schon, wie Sie auch sagen, sind für Sie wichtig, auch in Ihrem Alltag. Das war Ihnen offenbar ein Anliegen.
Das wird sehr, ja. Und das war schon eine Reaktion auf die Corona-Zeit. Also, weil ich gemerkt habe, alle Geschäfte waren ja zu, aber die Buchhändler, die haben ausgeliefert, teilweise mit dem Fahrrad, dann, das war ja auch irre. Ich denke mir, was was aus, das zu Fuß ausgeliefert wird und dann ist plötzlich Corona und die machen das wirklich.
Passiert das?
Ja, das passiert wirklich. Und wie wichtig das für die Menschen war, dass die Buchhändler da waren und ihnen eben Bücher gebracht haben und sie Bücher kaufen konnten und man da, glaube ich, auch die Verbindung gemerkt hat, es war den Kunden wichtig, ihre Buchhandlung zu unterstützen, weil es eben ein anderes Verhältnis ist, als ich sag mal zum Klamottenladen oder so. Ein Buchhändler und eine Buchhändlerin, die einen kennt und einen Bücher empfiehlt, die weiß ganz viel über einen. Das verrät ja so viel, welche Bücher man liest, ne? Und dass man auch eine Verbundenheit zu diesen Menschen hat, die einen so gut kennen, dass sie einem das richtige Buch empfehlen. Mhm. Und meine Frau hat auch einige Jahre in der Buchhandlung gearbeitet. Insofern habe ich da auch so einen Innenblick gehabt und weiß, wie besonders diese Beziehung ist. Aber auch Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Also ich weiß auch nicht, wo ich heute als Leser wäre, ohne diese Menschen. Wie oft bin ich an einem Buch vorbeigegangen und dachte, ach, das Titelbild, das ist nichts für mich. Oder habe den Klappentext gelesen und dachte, nee. Und dann kommt eine Buchhändlerin, die mich kennt und sagt, Carsten,
das ist was für dich.
Das ist was für dich. Nimm das mal mit.
Was haben Ihnen da die Buchhändlerin oder auch Ihre Lebensgefährtin erzählt? Ja, über die Beziehung zwischen Leserinnen und Lesern, ihre Kunden und Kundinnen?
Also für viele ist es eben auch der soziale Kontakt. Die kommen eigentlich regelmäßig und halten ein Schwätzchen. Oder eben auch Kundinnen und Kunden, die ganz besondere Wünsche haben. Im Buchspazierer gibt es eine zu Beginn, Ursel Schäfer, die liest keine Bücher mit grünem Umschlag. Die funktionieren nicht für sie.
Sowas gibt's?
Das gibt's tatsächlich. Oder Kunden, die sagen, ich will dieses eine blaue Buch. Das hat so einen blauen Umschlag und die wissen gar nicht so genau, was es ist und haben dann so ungefähre Beschreibungen. Und dann ist es fast so detektivisch, dass man gucken muss, dass man für die das richtige Buch findet. Und also da entstehen wirklich auch Freundschaften, gerade zu den Stammkunden, Stammkunden. Oder jemand kommt rein und meine Frau konnte dann schon erahnen, was für ein Buch derjenige kaufen würde und so. Ne? Also das ist ganz, ganz faszinierend und das ist halt auch alles dann mit eingeflossen in den Buchspazierer.
Wie kam es eigentlich zu der Verfilmung? Kriegt man dann irgendwann einen Anruf oder?
Ja, also ist so, wenn ein Buch längere Zeit auf der Bestsellerliste ist, dann melden sich die Filmproduktionsfirmen und dann melden sich auch mehrere. Und das Schwierige ist wirklich die Auswahl, weil die Zahlen, die sie einem zeigen, sind nahezu gleich. Und wie gesagt, sie erzählen einem alle das Blaue vom Himmel und man muss irgendwie gucken, wo habe ich das Gefühl, die meinen das auch ernst. Und das ist für mich, ich habe mit denen ja nichts zu tun normalerweise, da hat mich meine Agentur dann gut beraten. Aber man kann da auch wirklich Pech haben, ne? Weil ob der Film wirklich gemacht wurde, es müssen so viele Entscheidungen richtig fallen und es war wohl zweimal kurz davor, dass der Film nicht gemacht worden wäre, weil ein anderer Film, den der Vertrieb hatte, nicht erfolgreich war und die haben mir bei der Premiere gesagt, heute hätten wir das nicht mehr finanziert. Wir hätten es auch nicht finanziert bekommen. Die Gestirne müssen gut stehen.
Das ist ein braucht Film, ein bisschen Glück auch.
Es braucht wirklich Glück. Und selbst wenn alles andere stimmt und man den richtigen Hauptdarsteller hat und auch Förderung hat, die muss man ja auch kriegen. Eine Förderung fiel zum Beispiel aus. Dann haben die eine Figur noch gestrichen im Drehbuch, weil die kriegten sie nicht mehr finanziert. Man freut sich, wenn die anklopfen, aber die Entscheidung ist dann echt, finde ich, hammerhart.
Und gab es vorher schon solche Anfragen?
Es gab tatsächlich immer schon Anfragen. Ich hatte häufiger schon Optionen verkauft. Auch mal nach Hollywood gab es eine Anfrage, witzigerweise für ein Sachbuch, nämlich Weinwissen für Angeber. Und die wollten daraus eben eine Geschichte machen. Und da ist aber nie was draus geworden, weil an irgendeiner Stelle eben jemand gesagt hat, nee, das Geld ist nicht da. Oder ein Redakteur gesagt hat, nee, ich mache jetzt was anderes. Und deswegen habe ich auch an den Film gar nicht geglaubt.
Apropos USA, haben Sie Obama eigentlich mal ein Exemplar vom Buchspazierer geschickt?
Nee, das muss er eigentlich mal kriegen. Ist ja auch da erschienen, dann kann ich ihm das eigentlich mal zuschicken.
Wenn Sie keine Romane schreiben, die Ihre Leser glücklich machen, trifft man Sie auch oft im Weinkeller oder im Weinberg. Sie sind einer der bekanntesten Weinjournalisten Deutschlands und waren auch eine Zeit lang Chefredakteur des Weinmagazins Vinum. Mhm. Sie haben in Köln eigentlich Völkerkunde, Soziologie und Geografie studiert. Wie begann dann Ihre Leidenschaft für Wein? Ja.
Und bin auch familiär nicht vorgeprägt, dass wir da irgendwas im Weinbereich hätten.
Aus der Winzerfamilie.
Nee, ich habe später erfahren tatsächlich, dass ein Zweig meiner Familie in der Mosel in Zeltingen Rachtig Weinbau betrieben hat.
Da kommt's her.
Aber da war ich dann erst, ich glaube, ich war erst 30 oder so, ich das erfahren habe und hatte mit denen auch nie irgendwas zu tun. Nee, es war tatsächlich, und es klingt wie ausgedacht, aber es ist so, ich habe in der 11. Stufe einen Chemieaufbaukurs belegt. Und mit diesem Namen wir die alkoholische Gärung durch, also wie bei der Feuerzangenbowle. Mhm. Und ein Teil dieses Kurses war dann ein Ausflug an die Ahr. Und in der damaligen staatlichen Weinbaudomäne, die es jetzt nicht mehr gibt, habe ich die erste Weinprobe meines Lebens gemacht. Also ich durfte schulisch Wein trinken, tatsächlich. Wir sind zuerst über den Rotweinwanderweg und dann eingekehrt. Und natürlich meine Mitschülerinnen und Mitschüler und Alkohol trinken in der Schule, super, die haben sich das einfach reingehauen. Und ich war total fasziniert, warum riecht denn der Wein hier nach Leder und der nach Vanille und das ist irgendwie Pfeffer, was ist denn da los? Mhm. Und es war so ein richtiger Aha-Eureka-Moment, das fasziniert mich. Wie kann denn das sein? Und das war wirklich von dieser ersten Probe an, dass ich habe nie so richtig viel Bier getrunken. Was komisch ist als Kölner, ich trinke ab und an Bier,
Kölsch, klar.
Aber es hat mich nie so richtig fasziniert. Und Wein sofort, und dann habe ich Weine da gekauft und dann stellte sich heraus, dass mein Vater, das wusste ich gar nicht, auch Wein toll findet und sich für das Thema begeistern konnte, ein paar Weine im Keller hatte, ein paar alte. Und der gab mir Carte Blanche. Ich konnte also zu Winzern fahren, konnte Weine einkaufen quasi für ihn. Und dann haben wir die zu Hause dann probiert und gemeinsam getrunken. Und das war natürlich ein Geschenk für mich. Und dann bin ich wirklich in alle Weinbaugebiete gefahren in Deutschland mit meinem VW Käfer. Damals habe ich teilweise im Auto gepennt und so. Und
von der Oma war der, ne?
Der war von der Oma, genau. Die hat mir den vertickt, der erste, so ein gelb-grüner. Das war so eine Farbe, die sich nicht entscheiden konnte. Und mit dem bin ich dann rumgeguckt und habe irgendwie von Zwiebelkuchen gelebt und eine aufregende Zeit. Und für die Winzer auch, die waren das nicht gewohnt, dass ein junger Mann, 18, 19 Jahre, ankommt und sagt, ich würde gerne bei Ihnen die Weine probieren. Mhm. Damals gab es diesen Trend nicht, dass junge Leute sich dafür interessiert haben. Und dann war mir irgendwie klar, das interessiert dich, du willst mehr machen. Und dann habe ich eben irgendwann auch ein bisschen Weinbau in Australien studiert. Und da ich journalistisch auch tätig war, habe ich gedacht, du willst auch über Wein studieren. Es war eigentlich ganz normal, dass sich das zusammenfügen würde.
Hat sich, ja, so ergeben dann. Aber das war wahrscheinlich eine schöne Tour mit dem alten Käfer durch die Weinbaugebiete, ja, in Deutschland.
Ja, die steilen Berge ist er nicht ganz so gut hochgekommen, aber ich vermisse meinen Käfer. Ich mochte dieses Schnurren des
Sounds.
Ah, ja. Das war toll. Ja. Ja.
Klar, mit so viel Weinkisten.
Ja, genau.
Sie haben dann später auch in der kleinen Weinhandlung mit Käsetheke gejobbt. In Ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Wein schreiben Sie, Wein ist wie Menschen. Was haben Sie in der kleinen Weinhandlung für Menschen kennengelernt und auch über sie gelernt?
Ganz unterschiedlich. Also die meisten kamen eigentlich rein und sagten, wir haben Freunde zu besuchen, wir kochen das und das, welchen Wein soll man dazu
ausgeben? Ich brauche mal einen Wein für oder?
Ich brauche einen Wein dafür und dann muss man sich so vorsichtig ranfühlen, wie viel die ausgeben wollen. Man will ja nicht, also man will es eigentlich nicht so direkt fragen. Das heißt, man schlägt irgendwie so einen Wein in der mittleren Kategorie vor und dann guckt man, wie sie reagieren. Man muss auch ein bisschen checken, wie viel Weinahnung haben die schon. Und was man häufig gemerkt hat, ist, es gab so eine gewisse Scham, wenn sie sich nicht mit Wein auskannten. Das wollten sie eigentlich nicht so gerne zugeben, weil sie wohl das Gefühl haben, in der Weinhandlung muss man eigentlich Ahnung haben, sonst wird auf einen hinabgeschaut. Das ist aber natürlich gar nicht so, weil wir alle haben mal angefangen, ich sag mal, mit dem Tetrapack aus der Tankstelle. Das ist ganz normal, irgendwie so eine süße Plörre und dachten, Mensch, was ist das toll? Und dann trinkt man sich so peu à peu hoch oder in die Gebiete, die einen eben faszinieren. Und dieser Snobismus, der manchmal damit zusammenhängt, den finde ich bei echten Weinfreaks, dann merke ich den gar nicht, dann gibt's den nicht. Das sind eher so, die dann auf dicke Hose machen, so als Statussymbol. Und da hat man viel über die Leute gemerkt und dann irgendwann kamen die auch ins Erzählen. Sie kamen eben ähnlich wie in der Buchhandlung, nicht nur um was zu kaufen, sondern auch zu sagen, ah ja, ich mag das und das und dann war ich da und da im Urlaub und das Weingut war toll. Oder sie haben einem Weine mitgebracht und haben gesagt, den habe ich entdeckt. Ja. Dieser Stolz des Urlaubsweins, den man entdeckt und meist ist der Urlaubswein
zu Hause schmeckt er nicht mehr.
Zu Hause schmeckt er. Man hat sich den ganzen Kofferraum vollgepackt und zu Hause machen, was habe ich da mal gedacht? Hat ein Hitzeschlag oder sonst was. Und das waren auch schöne Begegnungen und eben auch viele, die dann regelmäßig kamen und eben nur kleine Mengen gekauft haben, aber eben immer für den Anlass und sich haben beraten lassen. Und das habe ich, glaube ich, sehr genossen.
Also da auch wirklich ja viele Leute, wahrscheinlich interessante Leute kennengelernt und auch was über sie gelernt, über die Menschen?
Auch über die Menschen, ja. Dass man merkt, dass Wein eben ein Thema ist, das viel, viel weiter geht als einfach nur ein Getränk, sondern es ist immer was, es geht um die Geschichte. Weil man muss sagen, viele Weine, fast alle Weine sind ja heutzutage trinkbar. Das war früher auch mal anders, wo es ganz viele Weinfehler gab. Ach Gott, ja, Mäuseln oder was es alles für Fehler gab. Und heute ist das eigentlich, also trinkbar ist es alles. Und was man aber eigentlich trinkt, ist das Narrativ dahinter. Es ist die Geschichte von der Landschaft, von dem Winzer oder der Winzerin, vom Entstehen des Weins, von den Besonderheiten. Und Wein ist eben so viel mehr, weil es so eine ganze Welt öffnet, weil so viele Themen damit reinspielen, von Genuss, von sich Zeit nehmen, von Achtsamkeit, auch von Ökologie, von Klimawandel. Das spielt ja alles rein. Und das merkt man, glaube ich, dass es so ein irre narratives Thema ist und dass das ein Großteil der Faszination von Wein ist und dass er eben in der Reife ist wie wir Menschen. Ich meine, welches Lebensmittel reift wirklich? Also mein Käse wird ein bisschen besser, aber irgendwann ist es dann auch aus. Bei Tee gibt es eben auch, dass der besser wird mit der Zeit. Aber Wein verändert sich fast wie wir. Der geht auch nicht in einer Linie, wird immer irgendwie besser, sondern verschließt sich manchmal, dann kommt er irgendwie wieder, dann wird er so ein bisschen mürber und weicher. Und damit können wir in Relation treten. Das ist ein Getränk, das ja in sich weiterlebt, auch in der Flasche und mit dem wir über eine längere Zeit verbunden sind. Ein Wein, den wir vor 10 Jahren getrunken haben. Wir erinnern uns vielleicht noch dran, wie das war, als wir ihn getrunken haben, mit welchen Menschen, an welchem Ort. Und dann trinken wir ihn wieder und merken, wie er sich verändert hat und merken vielleicht auch dadurch, wie wir uns selber verändert haben. Und ich glaube, das hat eben gar kein anderes Getränk. Und ich liebe auch andere. Ich habe Krimis geschrieben über Gin und Whisky und Rum, die ich alle auch sehr liebe. Aber diese Veränderung, die macht halt nur der Wein durch.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, auch wenn ihr keine Ahnung habt von Wein, traut euch, geht in die Weinhandlung, bevor ihr im Supermarkt irgendeinen greift, der nichts ist.
Auf jeden Fall bloß keine Scham und keine Angst haben, sondern einfach sagen, so ist es, das habe ich bisher getrunken, das mag ich, was kann ich jetzt trinken? Und wenn man das Glück hat, einen Weinhändler zu haben, der einen, ich sag mal, so ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, trink erstmal das und dann kommen wir zurück, dann reden wir drüber und der peu à peu mit einem, das ist ein großes Glück. Und einfach probieren, einfach keine Angst haben. Und das Wichtigste ist immer, 2 Weine nebeneinander trinken. Ich glaube, das ist so wirklich das absolut Wichtigste, weil wenn man nur einen Wein hat, dann denkt man, ja, ist der jetzt säurebetont oder ist der süß oder keine Ahnung und hat überhaupt kein Maß. Aber sobald der 2. Wein daneben steht, kann man sagen, okay, der hat mehr Säure und der hat mehr Holz oder der hat stärkere Tannine und da ist die Frucht ein bisschen. Und ab dem Moment merkt man, ach, guck mal, ich kann das ja schmecken, ich kann das ja riechen und das macht eben auch Freude, das Vergleichen.
Und darf man auch einfach sagen, der schmeckt mir. Oder der muss mir schmecken.
Ja, es heißt ja immer so, schmecken, das schmeckt gut, darf man nicht sagen. Ach, Blödsinn, natürlich darf man es sagen. Das ist das Allerwichtigste. Also von allen Beschreibungen, es schmeckt mir gut oder lecker. Lecker ist ja eigentlich auch böse verboten. Aber das ist dann wieder so ein Snobismus. Quatsch, nee, der Wein kann auch lecker sein, natürlich.
Bei so einer Leidenschaft für den Wein war es da früher oder später nur eine Frage der Zeit, bis Sie Ihren eigenen Weinberg hatten, den Sie an der Mosel haben?
Das war natürlich ein Traum. Also, dass man irgendwann denkt, man möchte das selber machen. Und das hat mich lange bewegt und irgendwann kam ich dann mit dem befreundeten Weinjournalisten ins Gespräch, dem Wolfgang Fassbender, und er sagte, er hätte denselben Traum. Und dann haben wir gesagt, pass auf, das müssen wir dann mal irgendwann machen. Und dann gab es einen Hilferuf eigentlich aus St. Aldegund, der Winzer Uli Stein an der Mosel hatte gesagt, hier fallen Flächen brach, wir müssen Menschen haben, die investieren und die Weinbau betreiben, weil irgendwann ist ein Weinberg, dann sind so viele Flächen brach, dass sich ein Hubschrauber nicht mehr lohnt zu spritzen. Und wenn der nicht mehr spritzt und man muss die Spritzung selber im Steilhang machen, ist es so teuer, dass dann quasi der gesamte Weinberg brach fällt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das machen wir jetzt. Wir gehen dahin, wir kaufen auch Flächen. Wir hätten ja pachten können, was besser gewesen wäre im Nachhinein. Wir haben gesagt, nee, wir kaufen. Und haben uns auch die schlimmsten, querstrich forderndsten Parzellen rausgesucht.
Also richtig Steilhang. Ne?
Richtig, also um die Ecke ist der Bremer Kalmont, der steilste Weinberg Europas. Und bei uns war es, also die steilste Lage war nicht weit davon entfernt. Bei einer Lage musste man durch den Wald kraxeln. Also man kam stehenden Fußes nicht hin und hatte oben die Trockenmauer und eine war schon eingefallen. Aber da haben wir gesagt, okay, das ist es, das wollen wir jetzt. Also wenn schon, ne, dann nehmen wir jetzt nicht die praktischen Lagen, wo wir gut hinfahren können und so. Nein, wir nehmen hier diese verrückten Lagen, die ganz oben sind und die steinig sind und haben die im Winter gekauft, was auch eine blöde Idee war und haben dann Weinbau betrieben auf diesem, das waren 1/3 Hektar, das waren haben alles falsch gemacht.
Warum dumme Idee, im Winter zu kaufen?
Früher war das eine gute Idee, weil man gesehen hat, wo wenig Schnee liegt oder gerade im Frühjahr, wo der Schnee als erstes schmilzt, das waren die warmen Lagen. Die wollte man haben, weil natürlich die meisten Jahre die Trauben nicht reif geworden sind. Heutzutage ist Reife nicht das Problem, das wird alles reif. Der Klimawandel hat dazu geführt. Das große Thema ist Wasserversorgung. Das
Trockenheit.
Heißt, man muss im Sommer gucken, wo ist das wirklich sattgrün und das sind die Lagen, die man kaufen muss. Und eine Lage war dann eben auch, die hatte auch Trockenstress, die haben wir dann relativ schnell auch brachfallen lassen oder gerodet. Man kann nicht einfach brachfallen, man muss ja dann die Rebstöcke rausreißen. Insofern war das ein Fehler und es folgten viele, viele andere Fehler. Und wir haben irgendwie gedacht, wir kommen so plus minus null raus mit der Investition. Pustekuchen.
Also gab es erstmal keinen eigenen Wein.
Es gab direkt eigenen Wein, aber es war viel, viel weniger als gedacht. Und es wurde auch immer weniger von Jahr zu Jahr, weil dann kamen mal die Vogelschwärme, die was weggefressen haben, es kamen mal die Wildschweine. Dann wurde bei der Spritzung mal irgendwie unser Weinberg ausgelassen aus Versehen. Oder man hatte mal so einen feuchten, warmen Herbst, wo einem alles unter den Fingern weggefault ist. Es war eigentlich so eine Aneinanderreihung von Katastrophen und wir haben eigentlich immer draufgezahlt dabei und haben Lehrgeld bezahlt.
Und heute haben Sie noch Riesling, haben Sie angebaut im Weinberg mit dem schönen Namen Himmelreich?
Ja,
klang eigentlich gut.
Ne? Das klang eigentlich als ein Fingerzeig Gottes, dass wir das machen müssen, dass das Himmelreich nicht sterben darf. Dieses Jahr haben wir im Frühjahr tatsächlich die letzte der 3 Parzellen auch gerodet. Eine haben wir verkauft an einen Winzer vor Ort und also die Fläche gehört uns noch, aber da die verbuscht halt jetzt so vor sich hin. und ja, alles hat seine Zeit. Also wir haben da, ich glaube, 10 Jahre war es Weinbau betrieben und eben alles händisch in der Stalzlage, und das war anstrengend, aber es hat mich Demut gelehrt, und das ist, glaube ich, dann bei allem, was da an Geld hingeflossen ist, ist das eben auch sehr wertvoll, dass man eben auch merkt, du hast nicht alles im Griff, ne? Da ist die Natur, und manchmal läuft so, manchmal läuft so, und ich glaube, für die Erkenntnis, ich musste das auch machen. Hätte ich es nicht gemacht, dann säße ich hier und würde sagen, ich muss mal irgendwann Weinbau betreiben. Dieser Stachel, der war da, also das musste durchgeführt werden, und deswegen bin ich froh, dass ich es gemacht habe.
Und hilft wahrscheinlich auch für das Verständnis, wenn man über Wein schreibt, zu sehen, auch was dahinter steckt, und ja, auf jeden Fall. Für ein Handwerk und für eine Kunst auch.
Total. Und Winzer reden anders mit einem. Sobald sie wissen, dass man es mal gemacht hat, erzählen die einem ganz andere Sachen, weil sie wissen, dass man selber auch im Wingert gestanden hat und das Unkraut rausgerissen hat und da so. Das hat von Anfang an hat das dazu geführt, dass man anders aufgenommen wurde in der Winzerschaft.
Und schmerzt es aber den Weinliebhaber und ehemaligen Hobbywinzer nicht auch, wenn dann Flächen, Wingerte gerodet werden müssen, Weinberge?
Ja, schon, weil ich finde es tatsächlich optisch schön, also so einen großen Winger zu sehen, und es ist ja auch eine Kulturlandschaft, die uns da verloren geht, und zwar eine jahrtausendealte Kulturlandschaft, die verschwindet. Eben ein Produkt, wo Mensch und Natur auf eine ganz besondere Art und Weise zusammenwirken, und das finde ich schon tragisch. Und ja, wir werden es aber in den nächsten Jahren noch mehr sehen. Also wir haben ja gerade einen großen Wandel im Weinbereich, weil die neue Generation aus Gründen von Wellness, Gesundheit, weniger Alkohol trinkt, was ja auch erstmal positiv ist. Ne? Und dadurch der Weinabsatz nicht mehr so ist, Restaurants verkaufen nicht mehr so viel Wein, weil die Preise höher sind. Der Absatzmarkt USA ist zusammengebrochen. Also ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass einfach weniger Wein verkauft wird. Und es wird auch dazu führen, eher über kurz als über lang, dass einfach mehr Flächen brachfallen und sich konzentriert wird auf die einfach zu bewirtschaftenden Flächen einerseits und andererseits auf die absolut Spitzenlagen, wo man weiß, man kriegt eben auch das Geld dafür, wenn man den Wein da anbaut.
Sie haben es angesprochen, immer weniger Leute wollen Alkohol trinken. Jetzt gibt es ja auch viele alkoholfreie Weine mittlerweile. Was sagt da der Experte?
So eine Gretchenfrage mit dem alkoholfreien Wein. Ja, also früher war es Plörre. Das war auch wirklich schlechter Grundwein. Dann wurde der entalkoholisiert. Also es ist immer so, man macht erstmal einen Wein und dann zieht man den Alkohol raus. Und da geht immer was verloren. Und beim Bier sind es eben nur 4% oder 4,5%, die dann rausgezogen werden. Beim Wein sind es 12,5-13. Also viel, viel mehr im Anteil. Und das versucht man auszugleichen durch Zucker. Das heißt, man hat meist diese süßen Weine, aber irgendwas fehlt dann da. Mhm. Also ich finde, es ist viel besser geworden. Also die Techniken sind schonender geworden. Der Wein muss nicht mehr so weit erhitzt werden. Man weiß mittlerweile eher, welche Rebsorten sich dafür anbieten. Ich finde, grundsätzlich sind die entalkoholisierten Schaumweine besser, weil das Prickeln das so ein bisschen überdeckt. Und es werden eben auch Spitzenweine zum Teil sehr selten noch, aber genommen. Und dann hat man eben auch eine andere Qualität. Aber wenn ich im Restaurant gefragt werde wegen nicht alkoholischer Begleitung, dann sage ich doch eher, ob sie irgendwie Cocktails haben. Oder es gibt ja auch so Tees, die dann mit Gewürzen aromatisiert werden. Das finde ich aktuell spannender als einen entalkoholisierten Wein. Also für mich ist es nichts. Ich finde, also wenn überhaupt, dann diese Low-Alcohol-Wines, wo also auf 2-3% reduziert wird, aber wo ein bisschen Alkohol noch drin ist, um dieses Mundgefühl zu haben. Aber ich glaube, es wird ein Trend sein, und ich glaube, wenn wir uns in 10 Jahren widersprechen, dann wird es eine viel größere Auswahl geben und die werden auch besser schmecken. Aber bei mir ist entweder ich trinke Wein oder ich trinke Wasser. Also ich bin da ganz old-fashioned.
Für viele gehört ja ein guter Wein auch zum Essen dazu. Für Sie, wie es klingt, eben auch. Ist es dann auch okay, wenn man sagt, nee, ich möchte keinen alkoholfreien Wein, zu sagen, ich bleibe lieber beim Wasser?
Ja, das ist okay. Also ich meine, die versuchen in Spitzenrestaurants eigentlich immer einem dann irgendwas nicht-alkoholisches anzudrehen. Aber auch da ist das Problem, meistens die Sachen süß, zu süß. Die haben dann irgendwelche Fruchtsäfte. Auch das wird besser. Also die arbeiten jetzt teilweise mit Kombucha oder mit Teeaufsätzen und so. Aber auch hier, wir sind am Beginn einer Entwicklung, und ich glaube auch da in 5-6 Jahren wird es viel, viel bessere nicht-alkoholische Begleitung geben. Aber jetzt finde ich, kann man einfach sagen, nee, ich bleibe erstmal beim Wasser. Das passt besser zum Gericht als irgendwie der Fruchtsaft mit Mirabelle.
Was sagt der Weinkenner über den Wein aus dem Saarland? Falschen Fuß erwischt.
Nein, ich darf ja nur Gutes sagen. ich finde eigentlich bei allen nördlichen Anbaugebieten, die sind natürlich jetzt klimatisch im Vorteil. Also früher hat man vielleicht nicht die reifen Jahrgänge bekommen, jetzt hat man sie.
Wir sind schon nördlich für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Ich meine, es geht noch nördlicher, aber ist schon, also wenn man jetzt mal vergleicht mit Baden oder so, dann ist es schon nördlich und hat dadurch immer diese erfrischende Säure. Und ich meine, deswegen bin ich natürlich auch an die Mosel gegangen, weil ich diese Prägung mag. Und ja, also ich glaube, man ist ja schon an einer guten Stelle, um Weinbau zu betreiben.
Wenn nicht, müssen Sie mal wieder kommen zur Weinprobe.
Unbedingt.
Auch ohne Käfer. Ihr Buch Gebrauchsanweisung für Wein ist ein Buch, ja, schreiben Sie für einen Freund oder eine Freundin, quasi so ein bisschen ein Reiseführer in die Welt des Weins. Wie oft werden Sie von Freunden gefragt, du, sag mal, ich habe heute Abend Gäste, wir essen, hast du nicht eine Weinempfehlung?
Ja, sehr, sehr, sehr häufig. Das ist die eine Sache, die ich gefragt werde. Das andere ist, Sie sind im Restaurant und schicken mir ein Foto über Insta und sagen, ist der gut? Weil Sie irgendwie denken, dass ich alle Weine auf der Welt kenne und direkt sage, ah ja, klar, das ist der und der, kann ich direkt sagen, der Jagen ist so. Und so. Ich kann die natürlich gar nicht alle kennen. Es kommen ständig neue Betriebe. Ich müsste ja nichts anderes machen als Wein trinken, um da wirklich überall ständig auf dem neuesten Stand. Das macht auch keiner. Also es gibt eigentlich, früher war das mal möglich. Sag mal, es gibt ja auch diese Filme, wo dann der Weintrinker ist, ne, und dann kommt irgendein Wein und Blindprobe und der schnüffelt dran und sagt, ja, das ist Südhang, keine Ahnung, Sankt Endenicher Dompropst, 72 und der Winzer hatte rote Gummistiefel an. Und es gab mal eine Zeit, wo es so wenige Spitzenweine auf der Welt gab, wo man die tatsächlich alle kennen konnte und wo man auch wirklich die Jahrgänge alle, weil die Jahrgänge so unterschiedlich waren, die alle drauf hatte. Das ist aber längst vorbei. Es gibt so viele Spitzenweine und die Jahrgänge, weil die Kellertechnik weiter ist, fallen die Jahrgangsunterschiede nicht mehr so extrem auf, wie das früher war. Und deswegen ist es meist so, die schicken mir das, dann google ich das und dann gucke ich, okay, ich weiß ungefähr was, dann gebe ich ihnen eine Antwort und tue dann so, als hätte ich es aus spontan gewusst. Aber wenn der Freundeskreis weiß, dass man was mit Wein zu tun hat, dann kommen diese Fragen so sicher wie das Abend in der Kirche. Und, aber ich freue mich ja, weil ja. Die interessieren sich dann für Wein.
Und wahrscheinlich hat er ihnen auch geschmeckt, weil sie wissen, Mensch, der Krasner sagt, den könnt ihr trinken.
Ich glaube, ganz viel ist da auch, wie soll man sagen, Selbsthypnose oder so, dass wenn ich sage, der Wein ist gut, weil natürlich der Vergleich häufig fehlt. Ne? Wenn man irgendwie vielleicht eine Region hat, die man gar nicht kennt, dann muss der halt so schmecken und so. Und ja, das ist ja eh interessant, dass auch, das gab es ja mal einen Test, ich weiß gar nicht, welche Universität das war, die haben denselben Wein in der Blindprobe und haben aber gesagt, der eine Wein kostet 5 €, der andere kostet 15. Das heißt, die Leute dachten, es sind unterschiedliche Weine und sie fanden also wirklich durch die Bank den teuren Wein besser. Das ist so. Also das trinkt man mit.
Was sollte man denn ausgeben für einen guten Wein oder was müsste man ausgeben für eine gute Flasche Wein?
Ja, das ändert sich auch immer. Also früher sagte man mindestens 5 €, dann sagte man mindestens 7 €. Also für einen handwerklich hergestellten Wein.
Vom Winzer also, ja.
Vom Winzer, der auch, ich sag mal, also größtenteils auch händisch gemacht ist. Ja, ich würde mal sagen, 7-8 € ist schon so der Bereich, den man ausgeben sollte. Und in dem Bereich ist jeder Euro mehr, den kann man fast schmecken. Also ob ein Wein jetzt 20 oder 25 € kostet, das ist eigentlich mehr oder weniger egal. Aber ob der 5 € oder 8 € kostet, ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Oder auch 8 oder 12. Das lohnt einfach mal zu gucken, okay, wenn ich das mehr ausgebe, schmeckt mir das auch mehr. Und dann wieder nebeneinander probieren. Ne? Aber ich denke, also unter 7-8 € kriegt man eigentlich, also dann sind es eher industrielle Produkte, ne? Dass man einfach in der Kellertechnik das Ganze hingetrickst und hingedrückt worden ist und so und eben massenweise und eben jetzt nicht das allerbeste Lesegut. Das kann man alles noch trinken. Wie gesagt, heutzutage kriegt man das hin. Aber Persönlichkeit oder dass man eben rausschmecken kann, wo kommt der Wein her oder ne, vielleicht sogar so eine Lagenbesonderheit, das hat man halt bei den billigen Weinen, das kann man da überhaupt nicht machen.
Sie haben eben von Spitzenweinen gesprochen. Von was reden wir da? Und von was für einem Preis da
auch? Das kann auch ein Wein für 15 € sein. Ne? Und es ist jetzt auch gar nicht so, als würde nur der teure Wein einem besonders gut schmecken. Also ich glaube, die enttäuschendsten Weinerlebnisse meines Lebens waren die teuren Weine. Mhm. Also ein teurer Burgunder, ein teurer Champagner, wo ich dann dachte, meine Güte, ich habe viel Geld hingelegt. Und die tollsten Erlebnisse waren eher so der Literwein vom Winzer um die Ecke, der aber einfach richtig gut gemacht war, wo ich keine Erwartung hatte.
Der überrascht.
Und der dann überrascht. Ne? Also ich glaube, es muss eben nicht immer viel Geld sein. Man muss nicht viel Geld für guten Wein ausgeben. Man kriegt auch für 10, 12 Euro einen richtig guten Wein, mit dem man viel Freude haben kann. Und der kann einem viel, viel besser schmecken als der für 100. Also wenn man anfängt mit Wein und denkt, ich gebe viel Geld aus und dann ist das, ne, dann ist das quasi, als würde Manna über mir ausgeschüttet werden oder die Ekstase am Gaumen. Das ist nicht so. Weil das ist teilweise so speziell, dass man wirklich einen weiten Weg des Trinkens hinter sich gebracht haben muss, bis man versteht, warum dieser Wein so besonders ist. Und dann, also ich trinke zu Hause jetzt wirklich bei weitem nicht immer die teuren Weine, sondern ich sag mal, der übliche Bereich, wo wir Weine kaufen für den täglichen Gebrauch, der ist so zwischen 15 bis 25 Euro, dass wir sagen, da ist so das, wo wir gerne und häufig zu einer Flasche Wein greifen und die teuren Weine sind halt was Besonderes.
Und teuer heißt dann?
Teuer heißt dann, ja, würde ich sagen, so ab 40, 50. Es gibt natürlich, manchmal gibt es Weine, wo man sagt, die will ich einfach mal probieren. Und dann ist es einem auch wert, dass man mal über 100 Euro ausgibt, weil über den Wein überall geredet wird und geschrieben wird. wird und man denkt, okay, ich bin jetzt echt mal so neugierig. Ne? Und dann kaufe ich mir eben mal eine Flasche, aber jetzt nicht direkt eine Kiste oder so. Und dann hat man ihn dann auch mal getrunken. Aber so ist das. Der eine gibt sein Geld aus für ein Konzertticket, der andere für ein teures Essen und der vierte für sein Auto. Und ne, je nachdem, was einem wichtig ist, und bei mir ist es eben so, ach, wenn der Wein jetzt gerade der ist, den man unbedingt mal probiert, dann bin ich dann, ja, dann muss ich mir eine Flasche bestellen und die aufmachen.
In Ihrem Buch, das wirklich sehr schön ist, liefern Sie unterhaltsam und oft eben auch ja mit dem Schmunzeln viele Fakten. Einen haben Sie uns schon verraten, worauf man achten sollte beim Weintrinken, Wein zum Vergleich eben zu haben. Gibt es aber noch so ein paar Grundregeln, die helfen, sich ja nicht da in Fallstricke zu verfangen?
Ja, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist in der richtigen Runde Wein zu trinken. Also man
Gesellschaft.
Kann, ja, man kann den tollsten Wein haben, wenn er eine Runde ist, die irgendwie, also die unharmonisch ist, ne, die, wo irgendwie merkt, da mögen sich zwei nicht oder wo die eigentlich gar kein Interesse für Wein haben und eigentlich über was anderes reden wollen, was ja okay ist, dann kann man den besten Wein haben und wird ihn nicht genießen können. Also auch ganz wichtig, in welchem Moment, mit welchen Menschen trinke ich den Wein, dann braucht man zumindest ein gutes Glas. Also man braucht jetzt nicht für jeden Rebsorte ein eigenes Glas, aber ein gutes Allrounder-Glas, das ist schon wahnsinnig viel und es macht unglaublich viel aus.
Also, wie sieht das aus?
Das ist, wenn es ein Allrounder-Glas ist, dann hat das meist, also es verengt sich leicht, aber auch nicht zu sehr. Es hat eine ordentliche Oberfläche. Es gibt da eigentlich unterschiedliche Formen, aber diese Kaminform, die haben die meisten, die oben so ein bisschen schmaler werden und den Wein dann richtig auf den Gaumen lenken. Es ist relativ dünn vom Glas her. Es hat eben langen Stiel, damit man mit der Hand nicht den Wein erwärmt. Da gibt's etliche Anbieter, die mittlerweile richtig gute Gläser haben. Und da sollte man einfach einmal Geld in die Hand nehmen. Mhm. Auch das ist aber auch nicht so wahnsinnig teuer. Also ja, mal 20 Euro kriegt man schon ein gutes Allrounder-Glas für. Und das wird man direkt merken. Auch da man den Test machen, das alte Glas, das neue Glas. Man wird denken, Wahnsinn, das kann nicht derselbe Wein sein. Ist es aber.
Weil Sie gerade sagen, da macht man den Wein warm, wenn der ja, Griff zu kurz ist. Temperatur ist auch für viele immer ein großes Thema. Kalt oder warm? Angeblich trinken wir den Weißwein zu kalt, den Rotwein häufig zu warm.
Ja, weil es diese alte Regel beim Rotwein gibt, irgendwie Zimmertemperatur. Das war aber früher dann eher, ich sag mal, das Schlafzimmer, was der kälteste Raum war. Und früher waren die Räume eben auch kühler. Ja, ach, das ist auch, dass man so Weinthermometer verkauft. Ich kenne wirklich keinen einzigen, ich sag mal, erfahrenen Weintrinker, der mit dem Weinthermometer herumfuhrwerkt. Wenn man anfängt, Wein zu trinken, dann macht man das mal so. Aber wer will dann irgendwie vorher ein Thermometer in seinen Wein reinstecken? Mhm. Totaler Blödsinn.
Wahrscheinlich in den Kühlschrank.
Ja, einfach in Kühlschrank. Und lieber erstmal zu kalt und dann gießt man den ein. Warm wird er von alleine. Also ist auch schön zu sehen, wie ein Wein sich erwärmt und wie er anders schmeckt dann. Ne? Und auch den Rotwein jetzt eben nicht Zimmertemperatur, sondern durchaus vorher mal in die Kühlung. Die kann man vielleicht eine halbe Stunde vorher rausholen. Dann wird er ein bisschen wärmer. Und dann einfach ins Glas geben, beobachten und dann merkt man schon, ach Mensch, jetzt ist der perfekte Punkt für mich. Und auch da man nicht so viel Bohai drum machen, weil das sind alles so Fallstricke, wo man denkt, ach nee, dann muss ich beim Wein, dann muss ich den noch einkühlen und dann dann lasse ich es lieber direkt bleiben, dann trinken wir Bier. Nee, Quatsch, nimm den Wein, tu ihn in den Kühlschrank, wenn er da nur mal 1-2 Tage, ist es auch nicht so schlimm, länger ist ein Problem. Und dann schütt ihn mal ein, kalt und beobachte ihn mal in ein gutes Glas. Mhm. Und eben aber nicht an, wenn ich Filme sehe oder Serien und die Leute packen das Glas oben an. Ich krieg zu viel. A, hat man die Fingerabdrücke drauf, was wirklich fies aussieht. Und B, wird der Wein eben warm. Und wirklich große Filmstars, wo ich denke, die haben bestimmt schon tolle Weine getrunken, packen dann oben den Kelch an. Meine Frau beruhigt mich dann immer, kommt immer die Hand und dann tätschelt sie mich, weil sie weiß, dass mich das total rasend macht. Das eben nicht machen und ansonsten einfach lieber einen Tacken zu kühl, auch den Rotwein einfach mal Vertrauen haben, dass Rotwein auch kühl Spaß macht und dann gucken, wie er wärmer wird.
Ist sehr witzig, dass Sie beim Filme gucken drauf achten, wie die Schauspieler Wein trinken.
Ja, ich kann da nicht weggucken.
Wie finde ich aber zum Beispiel zum Essen den richtigen Wein? Kann ich mich da hinten auf die Symbole, die auf der Weinflasche drauf sind, verlassen oder?
Ja, in meisten Fällen hilft das mal, aber auch hier dieses Gerede mit, man muss dann den perfekten Wein fürs Essen finden. Das Wichtigste ist erstmal, der Wein muss Ihnen schmecken. Es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich ein Gericht habe und ich empfehle Ihnen Wein dazu, wo ich weiß, der passt aromatisch, aber Sie mögen den Wein nicht.
Also muss schmecken, das ist eigentlich ganz simpel.
Es ist ganz simpel und in den seltensten Fällen ist es so, dass Wein und Essen komplett unharmonisch sind. Es gibt so ein paar Sachen, wo man weiß, das sollte man jetzt irgendwie nicht kombinieren, also einen tanninreichen Rotwein zum Beispiel mit Fisch oder so, dass dann schmeckt der Fisch metallisch und die Tannine wirken irgendwie sehr, sehr grob. Oder eben bei der Süße, beim Dessert sollte man eben einen Wein haben, der süßer ist als das Dessert. Es sind so ganz wenige Regeln, aber erstmal ist wichtig, Sie müssen den Wein mögen. Und dann gibt es natürlich ein paar Grundregeln. Man kennt dieses alte mit roter Wein zu rotem Fleisch und so. In der Regel kann man das so machen, aber es gibt eben auch ganz viele andere Möglichkeiten. Man kann leichten Rotwein auch zu Fisch trinken, finde ich sogar sehr, 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 sehr spannend. Man kann natürlich einen Rotwein zu Geflügel trinken. Man kann aber auch eben einen Weißwein, wenn er im Holz gelegen hat, schöne Würznoten haben, auch zu rotem Fleisch nehmen. Auch da einfach mal locker machen und nachschmecken für einen selber. Aber das Wichtige immer, der Wein muss an sich schmecken. Also diese ganzen Weinbegleitungen in Restaurants auch. Meine Güte, also da, ich glaube, die meisten Leute haben da gar nicht so viel Spaß dran, die finden das spannend. Aber A, vergessen sie die ganzen Weine, weil dann hat man ein großes Menü, hat 5 verschiedene Weine, man weiß nachher nicht mehr, was man getrunken hat. Und eben, dann mag der vielleicht gepasst haben, aber es war eben trotzdem kein Genuss.
Mhm. Ist auch verschämt. Und viele achten ja auch drauf, wann sie den Wein vorher entkorken oder öffnen.
Ah, ja.
Macht das Sinn oder sagen sie?
Ja, das Dekantieren und das, oder besser das Karaffieren. Ja, es gibt Weine, wo das Sinn macht, aber auch da. Der eine Sommelier sagt, ich karaffiere grundsätzlich den Weißwein und der andere sagt, nee, ich will auf gar keinen Fall karaffieren. Ich möchte, dass der Wein erstmal ins Glas kommt und dann die Entwicklung im Glas vornimmt. Auch da gibt es nicht die eine Weisheit und die eine Wahrheit. Auch das wird immer so getan, als müsste man dann, die muss man 3 Stunden vorher karaffieren. Das ist wieder so eine Hürde, dass man denkt, ach, ich, selbst wenn ich einen teuren Wein kaufe, ich würde ihn ja falsch trinken. Auch das, man kann ihn erstmal aufmachen, ins Glas geben und dann beobachten, wie er sich entwickelt und eine Erfahrung mit dem Wein machen. Und bei manchen ist es so, dass die Tannine ein bisschen weicher werden durch das frühe Öffnen oder die Säure ein bisschen harmonischer wird. Andere mögen aber gerade diese Frische, wenn der Wein gerade aus der Flasche kommt, auch da einfach selber herausfinden. Und es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Ich meine, es gibt so ein paar alte Weine, wenn man die karaffiert oder dekantiert, dann kann es sein, dass sie sehr schnell verblühen oder dass sie sich erst öffnen müssen. Aber wir reden hier vom Gesamtweinbereich, vielleicht von 1% der Weine.
Weine, die meisten von uns wahrscheinlich nicht trinken.
Nein, genau.
Also nicht so kompliziert.
Nein.
Wie ist es, wenn man ja so ein Weinexperte ist wie Sie? Wie viel Wein müssen Sie trinken?
Also wenn so eine große Probe ist, also früher war das so, dass dann schon manchmal 200-300 Weine am Tag verkostet wurden. Natürlich spuckt man aus, aber ein bisschen was läuft trotzdem eben den Hals hinunter. Dann ist man auch durch. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. Immer wieder konzentrieren auf die Nase, auf den Gaumen. Was schmecke ich da? Wie gut ist das? Das Bewerten und so. Also ich bin dann wirklich durch. Danach trinke ich auch ein Bier, dann will ich auch keinen Wein mehr. Und ansonsten mache ich das sehr selektiv. Also ich habe ja die Chefredaktion von Vinum sein lassen, weil ich auch merkte, ich brauche mehr Zeit fürs literarische Schreiben und genieße das jetzt eigentlich auch nicht mehr, diese Hauruck-Proben zu haben, sondern sehr selektiv zu sagen, das interessiert mich jetzt, zu der Probe gehe ich hin und den Wein bestelle ich mir nach Hause und trinke den mal über 3-4 Tage und so. Also bei uns ist immer Wein da. Es ist immer Wein im Weinklimaschrank, den ich mir irgendwann gegönnt habe. So dachte ich, das willst du es mal haben. Es ist aber auch nur ein kleiner und es ist immer Wein im Anbruch da. Also ich lebe mit Wein, so kann man sagen.
Und wie viele Kisten stapeln sich im Keller? Haben Sie große Keller?
Viel zu viele. Das ist über die Jahre, wir haben ohne Sinn und Verstand gekauft. Einfach mit Leidenschaft. Ach, der Wein ist toll. Dann nehmen wir 12 Flaschen von. Der wird ja auch besser. Und dann wird der Keller immer weiter, bis man irgendwann merkt, das werden wir niemals getrunken kriegen. Also mein Keller deprimiert mich. Ich gehe runter und ich weiß, ich werde diese Weine nicht trinken können. Und einige rutschen eben peu à peu über ihren idealen Trinkzeitpunkt. Meine Kinder, mein Sohn trinkt gar keinen Alkohol, meine Tochter nippt da mal dran und die werden beide keine großen Weintrinker werden. Ich werde jetzt demnächst ein paar Weine auch in guten Zweck spenden, einfach um dann wieder Herr zu werden. Also der Keller ist wirklich voll und total chaotisch. Ich habe am Anfang mal eine Liste geführt, irgendwann war keine Chance mehr. Ich weiß nicht, was da unten liegt und ich nehme immer nur die oberste Schicht. Und die unten werden immer älter und ich komme da gar nicht mehr dran. Also viel zu viel Wein. Und ich meine, es ist schön, man macht manchmal so Überraschungsfunde und wusste ich gar nicht, dass der Wein da ist und freut sich auch. Aber insgesamt ist das viel zu viel und ich muss da mal wieder irgendwie Herr werden.
Also auch hier, weniger ist mehr.
Weniger ist mehr, ja.
Sie sind auch Restaurantkritiker, unter anderem für den Kölner Stadtanzeiger.
Das stimmt, ja. Ja, seit 12 oder 13 Jahren schon, ja.
Wie funktioniert Ihr Job als Restaurantkritiker? Melden Sie sich im Restaurant an, geben Sie sich zu erkennen oder kommen Sie unangemeldet und inkognito?
Und mit angeklebtem Bart. es ist tatsächlich so, dass ich inkognito teste. Mhm. Also ich habe einen falschen Namen, den ändere ich auch regelmäßig, weil irgendwann kennen Sie den. Ich muss mittlerweile auch regelmäßig eine neue E-Mail-Adresse anbieten. anlegen, weil ansonsten kennen sie die E-Mail-Adresse, mit der ich reserviere. Problem ist, bei einigen Restaurants muss man ja mittlerweile Geld bezahlen für eine Reservierung über die Kreditkarte. Da komme ich dann nicht mehr in Inkognito rein, weil dann muss ich meinen Namen angeben. Aber im Normalfall reserviere ich unter falschem Namen. Kommen fast immer zu zweit, weil wenn man alleine kommt, ist immer schon, ne, dann sind die schon aufmerksam. Mhm. Und ich lasse auch eigentlich immer meine Begleitung, meist meine Frau, vorgehen und geh dann hinter ihr, damit die nicht direkt sehen, ach guck mal, der ist da, weil ich weiß, in Köln und Umgebung haben einige mein Foto hinten in der Küche hängen.
Ach Quatsch.
Damit direkt Obacht, der ist
da. Der Hen ist da.
Der Hen ist da, jetzt gebt euch mal Mühe. Und dann bestelle ich. Ich muss immer gucken, ich darf leider nicht bestellen, was ich essen möchte, sondern ich muss gucken, wo sind die Gerichte, wo ein Koch oder eine Köchin scheitern kann. Also was sind die schwierigen Sachen? Wo ist der Garpunkt schwierig zu treffen? Wo ist eine Kombination, die heikel ist, wenn man vielleicht was sehr Aromatisches hat, was alles andere weghaut?
Kriegt zum Beispiel?
Kokos ist zum Beispiel eine schwierige Sache, wo häufig merkwürdig mit umgegangen wird. Vanille kann manchmal zu prägend sein. Und da muss man aufpassen, dann kurz gebratene Sachen, wo der Garzeitpunkt wirklich eine Frage von wenigen Sekunden ist, da muss man halt schauen, kriegen die das hin. Und das heißt, ich gucke auch immer, dass ich einen Fischgang habe, dass ich einen Fleischgang habe, dass ich einen vegetarischen Gang habe, wenn die das anbieten. Ich muss immer Dessert essen, ob ich jetzt Bock habe oder nicht. Das muss ich halt machen.
Armer.
Und meine Begleitung muss immer was anderes essen, weil ich probiere auch von dem anderen Teller dann.
Ah, okay, Sie sagen, also du bestellst mal das.
Oder? Genau. Und dass ich dann möglichst viel abdecken kann. Dann gucke ich, dass ich Nachfragen stelle, da ich zum Beispiel sage, können wir hier das und das wechseln, um zu gucken, ist der Service flexibel. Wenn jemand da ist, der Weinberatung macht, dann gucke ich, dass ich mal frage, was würden Sie denn empfehlen? Und wenn ich dann merke, dass der irgendwie, dann muss ich ja immer gucken, hat derjenige Ahnung? Kommt der Wein mit der richtigen Temperatur an den Tisch? Das wird dann auch alles von mir kontrolliert, beobachtet oder getestet. Das sind so Sachen, die ich immer mache. Und dann guckt man eben auch, also dann ist die Frage, ist das kreativ? Ist die Produktqualität da? Ist das Handwerk da? Also wie gesagt, Garzeitpunkte, die ganzen anderen Zubereitungen. Ist das Tempo okay? Oder sind da zwischendurch viel zu lange Pausen? Sind die aufmerksam, was das Nachschenken betrifft? Manchmal merkt man auch, dass die rausgekriegt haben, dass ich der Tester bin. Und dann sind die bei mir ganz nett. Aber ich habe auch alle anderen Tische im Blick.
Okay, also sie gucken, wie geht's mit denen
um? Ja, ich kriege dann schon mit, ob die irgendwo anders eben dann sich nicht so kümmern oder ob sich andere Gäste beschweren. Also es nützt dann auch nichts. Und wenn ich abends da bin, dann können die natürlich auch nicht plötzlich so viel anders machen. Also sagen wir, ich komme rein, sie wissen, dass ich es bin. Sie können plötzlich keine anderen Produkte kaufen, die besser sind. Sie können keine anderen Gerichte kochen. Sie können vielleicht, ich sag mal, ein bisschen mehr Kaviar drauf tun. Das ist aber auch nicht immer gut, weil die Mengen machen ja Sinn. Oder sie können mehr Trüffel drüber hobeln. Aber viel mehr ist eben auch nicht drin.
Ja. Sind das immer Sterne-Restaurants?
Nee, ich teste tatsächlich alles. Also von der Pizzeria um die Ecke bis zum Drei-Sterne-Restaurant teste ich alles.
Und wie gefürchtet sind Sie als Restaurantkritiker?
Ich glaube, dass mich nur die fürchten müssen, die wissen, dass sie Abkürzungen in der Küche nehmen. Also es gibt Restaurants, bei denen ich Hausverbot habe. Und das ist auch in letzter Zeit mehr geworden, weil mehr Druck auf der Gastronomie da ist und die deswegen wütender werden. Kann ich auch verstehen, aber ich bin für die Leserinnen und Leser da.
Das heißt, sie zerreißen auch mal, oder?
Ich finde immer noch, dass ich, also wenn es schlecht war, dass ich immer noch versuche, irgendwas zu finden, was halbwegs positiv ist, weil ich eben weiß, wie viel dranhängt. Aber es gibt auch Restaurantkritiken, wo ich sagen muss, also hier würde ich jetzt eher nicht essen gehen und dann muss ich das auch schreiben. Also das bin ich ja den Leserinnen und Lesern schuldig und das tut mir, also ich mache das nicht gerne. Ich glaube, man hat immer so das Bild vom Restaurantkritiker, der sich freut, wenn er was zerreißen kann und dann mit Geifer im Mund irgendwie dann was zu Papier bringt. Das ist überhaupt nicht so. Ich finde das immer tragisch, weil ich immer weiß, da hängen Jobs dran und vielleicht auch ein Lebenstraum mit dem Restaurant. Aber es ist eben mein Job und nur dadurch, dass die Leserinnen und Leser wissen, dass ich kritisch bin, sind meine positiven Rezensionen auch was wert, weil sie wissen, okay, wenn der schreibt, dass das gut ist, dann ist das auch wohl, weil sonst würde er das auch anders schreiben. Und dann kann ich denen helfen, die gut arbeiten und dann weiß ich eben, in Köln ist so, wenn ich was richtig Positives schreibe, dann sind die eben 2 Monate ausgebucht. Das ist dann eben so. Ich habe eine Verantwortung, dass ich die nur in Restaurants schicke, wo sich das auch lohnt, hinzugehen.
Also Sie haben auch eine große Verantwortung mit Ihrem Urteil, eben ob es gut oder schlecht ausgehen kann. Zahlen Sie selbst und geben sich am Ende zu erkennen? Oder?
Tatsächlich gar nicht zu erkennen. Also ich zahle selbst immer, aber die erfahren auch eigentlich nicht, wenn ich rausgehe, dass ich es war, wenn sie es bis dahin nicht mitbekommen haben, dann wissen die das nicht. Und was das Erstaunliche ist, in Köln kriegen viele das nicht auf eine Reihe, dass ich einerseits der kritische Restaurantkritiker bin und andererseits Bücher schreibe wie Buchspazierer und Butterbrotbriefe und Geschichtenbäcker und sagen, da sind sie so empathisch und sensibel und poetisch und jetzt haben sie so über das Restaurant geschrieben. Aber wir alle sind vielfältig, oder? Und für mich gehört irgendwie beides zusammen, sind beides Seiten von mir. Aber ich mache die Restaurantkritiken aus einer Leidenschaft fürs Essen raus. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Menschen spüren, mir ist gutes Essen und guter Wein wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wenn einer toll kocht, dann bin ich so froh und dann freue ich mich so, eine Lobhudelei zu schreiben. Und wenn jemand nicht gut kocht, dann bin ich halt wütend oder enttäuscht.
Ne? Ich meine, Sie werden ja auch kritisiert oder bewertet für Ihre Bücher. Wie ist es da, wenn Sie mal einen Verriss kriegen für eines Ihrer Bücher?
Ja, ach, schön ist es nicht. Aber man muss heute viel, viel mehr damit leben als frühere Schriftstellergenerationen, auch durch Bewertungsportale im Internet. Und jeder kriegt auf die Mütze. Also es gibt niemanden, der nur positive Rezensionen hat. Ja, es ist immer schmerzhaft. Am besten ist es eigentlich, wenn man sieht, da ist ein Grund, an dem man arbeiten kann. Dass man denkt, okay, stimmt, der hat recht, dann ist man dankbar, wenn es so konstruktiv ist. Aber manche sind einfach nur Verrisse, mit denen man da nichts anfangen kann. Und ich glaube, dass ich als Restaurantkritiker immer versuche, ein Restaurant auch an seinem eigenen Anspruch zu bewerten. Also ich vergleiche nicht die Pizzeria um die Ecke mit dem Drei-Sterne-Restaurant, sondern wenn die Pizza machen wollen und ihnen das wichtig ist, dann gucke ich, ne, ist das in dem Rahmen okay? Mhm. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass in der Literaturkritik irgendwie alles nach einem Maß bewertet wird, so ich sag mal so dem Literaturnobelpreis Thomas Mannmaß und dass man nicht guckt, was will der Autor eigentlich mit dem Buch und hat er das, was er wollte, erreicht? So, das vermisse ich manchmal, aber ich habe mich dran gewöhnt. Mhm. Also ich lese auch keine Kritiken mehr. Das lohnt nicht.
Dennis Schreck hat ein paar Mal Ihre Bücher verrissen.
Ja, ja.
Sie haben mal mit ihm zufällig im selben Taxi gesessen.
Das stimmt.
Wie ist es dann,
ich glaube,
wenn man dem Kritiker neben dem Kritiker sitzt?
Er hatte vielleicht Angst, dass ich ihm irgendwie eins auf die Nase gebe oder so. Aber er ist ein sehr kluger, schlagfertiger, witziger Mensch. Und ich habe ihn auch ein paar Mal bei Moderationen erlebt. Und er macht das ganz, ganz großartig. Ja, ich fand es ein bisschen komisch, dass wir kamen kurz ins Gespräch und dann sagt er, ja, Sie schreiben ja auch so viel. Und das schien für ihn schon so ein Grund zu sein, dass wenn jemand viel schreibt, dann kann das ja nicht gut sein. Und das finde ich tatsächlich einen sehr unfairen Blickwinkel, den ich auch unangemessen finde für einen Kritiker, weil es gibt Autoren wie Simenon, die ganz viel geschrieben haben und das auch alles wirklich gut ist. Es gibt Autoren, die schreiben alle 3 Jahre in 800 Seiten, Wälzer. Ich schreibe eben pro Jahr ein Buch, was 220 Seiten hat. Also ich schreibe eigentlich weniger. Ich bin gar kein Vielschreiber, es erscheint nur so. Und ich glaube eben, manche schreiben viel und manche schreiben wenig. Und das sagt erstmal grundsätzlich nichts über die Qualität aus. Und das fand ich so ein bisschen, dachte ich, ja, das finde ich jetzt keinen wirklich nennenswerten Grund dafür, Bücher schlecht zu bewerten.
Aber er ist nicht blass geworden, als er gesehen hat, dass sie zusteigen oder die Temperatur ist automatisch nach unten gefahren.
Es war dunkles Licht. Das kann sein, dass er ein bisschen blasser geworden ist. Nee, aber wie gesagt, er ist sehr, sehr souverän. Und wir haben danach an der Hotelbar noch zusammen Whisky Sour getrunken. Also alles gut. Aber der wird mich auch weiter verreißen. Also trotz des Bruderschaftstrinkens an der Bar bin ich beim nächsten Mal bestimmt wieder fertig.
Haben Sie ihm keinen schlechten Wein oder so empfohlen?
Das hätte ich vielleicht machen sollen, oder? Dass ich mir so einen richtig miesen Wein empfehle und sage, kauf dir davon einen 12er-Karton oder so. Nee, das ist mir leider nicht eingefallen.
Am 2. Oktober ist druckfrisch Ihr neuer Roman Sonnenaufgang Nummer 5 erschienen. Es geht darin um Erinnerungen, persönliche Geschichten und deren Bedeutung, ohne zu viel verraten. Können Sie uns schon ein bisschen was über die Figuren der Geschichte Jonas und Stella verraten?
Ja, Stella Dohr ist eine alte Filmdiva. Ich habe beim Schreiben tatsächlich immer Iris Berben vor Augen gehabt. So, ne? Also so eine ganz stilvolle, vielleicht so leicht exzentrische Filmdiva. Nie den richtig großen Durchbruch geschafft, aber in vielen Filmen eben gewesen, mit einer besonderen Ausstrahlung. Lebt auf so einem ehemaligen Strandpavillon, wo eigentlich man kleine Sachen essen kann. Das hat sie sich umgebaut, da lebt sie am Meer. Und die will jetzt ihr Leben aufschreiben als Autobiografie. Sie lebt auch in einem Haus, wo sie nur autobiografische Bücher hat, sonst nichts.
Überall kleben auch Zettel, ne?
Überall kleben Zettel, weil sie immer, wenn sie sich an was erinnert, solche beim Lesen eines Buches oder beim Kaffeekochen, schreibt sie das direkt auf, damit sie die Erinnerung nicht vergisst. Also eine Bibliothek der Zettel. Und sie engagiert dann Jonas Engelbaum, der ist 19 und sie ist seine erste Kundin. Also er hat eigentlich gar keine Ahnung, wie er das machen muss. Und hat da auch so eine gewisse Blauäugigkeit, mit der er an die Sache rangeht. Und es zeigt sich relativ schnell, dass Erinnerungen heikel sind, weil dass man sich auch manchmal falsch erinnert. Der erste kleine Hinweis ist, dass sie sagt, ich bin Sonntagskind. Und er recherchiert nach und findet raus, nee, die ist montags geboren. Sagt er das auch? Und sie sagt, nee, ich weiß das, aber ich bin sonntags geboren. Und es fallen immer mehr Sachen auf, wo Jonas merkt, okay, das ist nicht das, wie es wirklich gewesen ist. Und ich glaube, dass wir alle uns auf eine Art und Weise erinnern, wie wir unser Leben gelebt haben wollen oder vielleicht auch, wie wir mit dem Leben klarkommen, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dass wir für uns eine Erzählung finden, in der das nicht ganz so schlimm ist.
Also es ist ein bisschen glätten, die Erinnerung auch.
Ja, ich glaube, das auch.
Weichzeichnen.
Es ist die Schuld von uns abladen. Und gerade je größer die Schuld ist, desto eher müssen wir ein Konstrukt bauen, mit dem wir leben können, damit wir uns nicht ewig schuldig fühlen, weil wer will das schon, ne? Und das Problem ist irgendwann, wenn unsere Erinnerung sich ganz stark unterscheidet von jemand anderem, der auch dabei gewesen ist und der sagt, nee, das war nicht so. Weil dann geht es plötzlich um die Deutungshoheit und dann muss man eigentlich eine gemeinsame Linie finden für diese Erinnerung und wie man das Ganze sieht. Weil sonst ist das so eine Sollbruchstelle auch für eine Beziehung. Aber ich glaube, wir sind, was wir erinnern. Wir sagen immer, wir sind das, was wir getan haben, aber wir vergessen das meiste, was wir tun. Die meisten Tage verschwinden sehr, sehr schnell aus unserem Gedächtnis. Aber das, was wir uns immer wieder selber über uns erzählen, das ist eigentlich das, was wir sind und was wir auch sein wollen.
Also kann man sich auch ein bisschen beeinflussen, die Erinnerungen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, einige machen es mehr oder weniger bewusst und sagen, okay, ich will das jetzt anders erzählen. Aber der Mensch, den wir am meisten belügen, ist immer wir selbst. Mhm. Das heißt, wir erzählen uns manchmal auch so schrittweise, peu à peu verändern wir Erzählungen und verschieben was, bis wir an einem Punkt sind, wo wir denken, okay, so kann es gewesen sein oder so sollte es gewesen sein. Und dann glauben wir das auch. Weil beim Erinnern ist es ja so, also neurologisch, wir erinnern uns einmal an das Geschehen. Und ab dem Moment erinnern wir uns immer nur an die Erinnerung. Wir machen Kopie von Kopie von Kopie von Kopie und jedes Mal verschiebt sich das so ein bisschen. Und ich glaube, wir alle kennen das aus unseren Familien oder Freundeskreisen, dass Dinge erzählt werden und man denkt, nee, so ist das nicht gewesen. Das ist nicht gewesen. Manchmal sagt man es dann und manchmal denkt man, lass ihn oder lass sie doch reden. Und das geht immer weiter auseinander. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil es wichtig ist für unser Selbstbild, aber auch, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und sowohl Stella wie Jonas haben Erlebnisse in ihrer Vergangenheit, die sehr prägend und schmerzhaft waren, mit denen sie auf unterschiedliche Weise umgehen. Stella, indem sie eine andere Geschichte erzählt und Jonas, indem er sich der Erinnerung nicht stellt. Und alle Figuren im Roman, auch die Nebenfiguren, haben alle das Thema Erinnerung auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube, es ist für uns unglaublich wertvoll, darüber nachzudenken, wie wir uns erinnern und das mal zu hinterfragen.
Wie war das für Sie jetzt am Schreiben des Romans? Ja, wenn man einen Roman über Erinnerung schreibt, haben Sie sich selbst auch mehr nochmal erinnert?
Ja. Ist das so ein Bild, was viele wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, aber früher, wenn man fotografiert hat und hat ein Bild entwickelt, ne, dann hat man das ich war früher mal in der Foto-AG in der Schule und da haben wir das wirklich selber gemacht und dann kommt das Bild so peu à peu raus. Ne, und so kam mir das vor, dass dieser Roman über Erinnern dazu geführt hat, dass ich selber mich an Dinge erinnert habe, die ich vergessen hatte, aber eben auch mit anderen drüber geredet habe. Und das ist, glaube ich, das hilft halt enorm, wenn jemand anders dabei war, der sagt dann das und das. Und plötzlich denkt man, ja stimmt, genau, habe ich total vergessen. Und dieses Puzzlestück führt dann so, dass plötzlich andere Sachen noch auftauchen und das Bild immer vollständiger wird. Und ich bin auch auf Sachen gestoßen, die ich anders erinnere als meine Familie.
Zum Beispiel?
Ach, es gibt so Dinge aus der frühen Jugend, dass ich zum Beispiel, ich habe einmal so einen Expander, ich weiß nicht, weiß man das noch, was das ist?
Für die Muskeln, ja.
So ein Trainingsgerät, womit ich mich als Kind schwer verletzt habe. Und in meiner Erinnerung war es so, ich habe den an meine Schaukel gemacht und habe dran gezogen, weil ich wissen wollte, wie weit er geht. Und irgendwann hat er sich gelöst und ist volle Kanne gegen meine Stirn geklatscht. Und da war meine Erinnerung eben, dass das bei uns im Garten gewesen wäre mit der Schaukel. Und dann wurde mir immer gesagt, nee, das war eigentlich bei der Tante Maria. Und das war an der Stalltür, hast du das gemacht? Ich dachte, nee, das war doch immer die Schaukel gewesen. Aber ich hatte für mich diese Schaukel, die scheinbar wichtig für mich war, so eine gelbe Schaukel, damit zusammengebracht. Aber es war eigentlich ein anderer Ort und ein anderer Gegenstand. Und ich denke, wie kann das sein? Wie kann sich sowas verschieben? Das hat ja gar keinen Vorteil für mich. Aber da merkte ich plötzlich, ach guck mal, du gestaltest deine Erinnerung um, weil sie vielleicht, weiß nicht, pittoresker ist oder so. Und ich glaube, wir machen das ganz, ganz oft, ohne es zu merken.
Sie schreiben auch in dem Nachwort Ihres Buches, ja, dass Sie sich eben viele Erinnerungen angesehen haben, Ihre eigenen Erinnerungen und auch hinterfragt haben und das ja für Sie wie ein unerwartetes Geschenk war. Inwiefern?
Ja, auch durchaus schmerzhaft teilweise zu merken, dass man sich falsch erinnert. aber eben auch, dass ich mit Familienmitgliedern ins Gespräch gekommen bin darüber. Ne? Da ich sage, hör mal, das war so nicht, wie du das erinnert hast. Und dass man dann versucht, irgendwie einen Konsens zu finden und damit leben muss, dass die eigene Erinnerung fehlerhaft ist.
Ne? Im Streich vielleicht auch spielt, ja.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist kein einfacher Prozess. Aber ich glaube, dass der sehr, sehr wertvoll ist, das mal abzukloppen, wie man sich an wichtige emotionale Momente erinnert und in den Austausch zu gehen. Und deswegen war das ein Geschenk, weil es einfach ganz viele Gesprächsimpulse gegeben hat, mal darüber nachzudenken. Ich glaube, dass man auch in der Familie häufig über dieselben Themen immer redet und plötzlich zu sehen, komm, wir gehen mal links und rechts, wie war das eigentlich damals? Ich erinnere das so und so. Oder mit meinem Bruder, der natürlich viele Sachen ähnlich erlebt hat. Also meine Eltern haben sich zum Beispiel scheiden lassen damals. Ich war 8, er war 12. Damals war das noch ungewöhnlich. Es gab nicht so viele Scheidungskinder. Ich war in meiner Klasse 1 von 2 Scheidungskindern. Ne? Es war so ein bisschen, Makel ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war irgendwie eine Besonderheit damals.
Sie sind 73 geboren.
Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie war das damals, als unsere Eltern uns das gesagt haben und wie hast du das empfunden? Und das war so ein ganz klarer Impuls vom Roman, dass ich dachte, okay, wie war das bei mir für die Sachen, die eigentlich so ein bisschen in die Richtung traumatisch hätten sein müssen? Wie ist das gewesen? Und habe später herausgefunden, dass man sich gerade an Dinge, die besonders emotional sind, schlecht erinnern kann. Mhm. Das ist so ein Paradox. Warum funktioniert das Hirn so? Und das war eben geschenkt, dass solche Gespräche dann zustande gekommen sind.
Also es klingt so, als würde es sich ja in unserer auch schnelllebigen Zeit durchaus lohnen, sich mehr zu erinnern oder dann nochmal genauer hinzugucken auf Erinnerungen.
Ja, unbedingt. Wir leben sehr im Jetzt und sehr im Morgen. Aber ich glaube, dass das gestern so ein bisschen verloren geht. Ne? Und auch hier ist es wichtig, persönlich wie auch gesamtgesellschaftlich, sich an die Fehler und Erlebnisse der Vergangenheit zu erinnern und sie zu vergegenwärtigen, zu gucken, wo unsere Wurzeln sind. Und dieser Spruch, man soll nicht am Gestern hängen, so, ne? Das
nicht zurückschauen immer nur, ja.
Ja, warum so negativ? Ne? Ich meine, das ist doch unser gelebtes Leben. Es ist wichtig, zurückzuschauen, zu gucken, was hast du damals gemacht, was haben die anderen gemacht, wie hast du dich daran gefühlt und so. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll ist, sich die Zeit zu nehmen, zurückzublicken und sich mal bewusst zu erinnern, aber eben auch abzuklopfen, war das wirklich so? Ne? Und mit anderen drüber zu reden. Ich glaube, sehr, sehr wertvoll, das zu machen. Und ja, und auch im Buch ist es eben auch so, dass sowohl Stella und Jonas das lernen müssen. Erst, was es bedeutet, sich zu erinnern und dass es ein Prozess ist. Das klingt aber jetzt, als wäre es ein ganz schweres Buch oder so, aber es ist eigentlich ganz leicht und oft mit ganz vielen augenzwinkernden Momenten, sehr warmherzig, was die Figuren betrifft. Viele skurrile Figuren auch. Aber trotzdem finde ich, egal wie skurril sie sind, ich nehme sie immer sehr, sehr ernst in ihrem ganzen Sein. Also nur, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Erinnern ist eben nicht immer nur Arbeit und vielleicht belastend, sondern häufig auch schön, wenn wir uns an die schönen Dinge erinnern. Ich meine, es ist ein Geschenk, dass wir diese Erinnerung haben und zu denken, Mensch, nicht nur der schöne Urlaub oder wie war das, als wir uns damals kennengelernt haben in der Beziehung. Mal wieder dran denken, wie war das, als man verliebt war oder vielleicht als das Kind geboren ist. Einfach mal, das ist ein Schatz, den man da hat und den kann man, glaube ich, auch mal wieder heben.
Absolut. Die Geschichte entstand angeblich aus einer kurzen Zeitungsnachricht über eine Frau aus London.
Ja, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Buchspazierer. Es gab die Geschichte von einer Dame in London, die in der U-Bahn-Station sitzt jeden Tag, weil nur in dieser U-Bahn-Station die Stimme, die vom Band kommt, die da sagt, mind the gap, also passen Sie auf mit dem Spalt zwischen Bahn und Bahnsteig, dass das noch die Stimme ihres verstorbenen Mannes war. So, und dass die Londoner U-Bahn da auch an dieser Station die Stimme gelassen hat, obwohl sie überall anders verändert worden ist. Und das war so ein Moment, der mich gerührt hat, ne, dass sie sich wirklich dahinsetzt, einfach nur, weil die Stimme ihres Mannes da noch lebendig ist und weiterhin mind the gap sagt und sie ihm da nahe sein kann. Und da merkte ich, das tut was mit mir. Hier geht es auch um Erinnern, ne, um Erinnerungskultur und wie lebendig eben die Menschen, auch wenn sie verstorben sind, dann noch sein können und wenn man ihnen nahe sein möchte. Ne? Und das war so. Und dann war sie aber gar nicht die Hauptfigur. Also es gibt jetzt eine Figur, die auch da sitzt an der Bushaltestelle, spielt er am Meer, an der Nordsee und die sich auch hinsetzt, weil die Stimme vom Band kommt. Aber es ist nur eine Nebenfigur geworden und plötzlich war Stella Dor da und plötzlich waren Jonas da und so ist das manchmal. Manchmal läuft die Geschichte dann in eine andere Richtung.
Für Sie immer noch was Besonderes mit über 20 Romanen, die Sie geschrieben haben, wenn Sie das erste gedruckte Exemplar Ihrer Geschichte in der Hand haben?
Ich bin immer total nervös. Also es ist wirklich, man weiß auch nie genau, wann es kommt. Also der Erscheinungstermin ist klar, aber ich kriege meist 2, 3, 4 Wochen, manchmal auch 2 Monate vor ein Exemplar. Und ich scharre immer mit den Hufen und dann das Buch erstmal nicht in den Händen zu halten, zu gucken, wie fühlt sich das Papier an, wie riecht das Buch, wie klingt es, wenn ich es aufklappe. Diese ganze Haptik, die einem vorher nicht bewusst ist, und dann die ersten Sätze zu lesen. Man findet übrigens immer einen Rechtschreibfehler. Sobald man reinguckt, findet man einen Rechtschreibfehler. Das ist ganz, ganz aufregend. Jedes Mal aufs Neue, weil es steckt so viel Arbeit drin und so eine lange Zeit. Ich glaube, das wird auch nie aufhören, dass was Besonderes ist, wenn so ein Buch kommt.
Klingt fast ja wie der Buchspazierer, wie Sie es beschreiben, wie Sie das Buch anfassen.
Ja, ein bisschen was von Karl ist auch in mir oder umgekehrt. Ja,
und dieses erste Exemplar begleitet Sie dann auch lange, weil Sie das mit auf Lesereise nehmen.
Genau, das nehme ich immer mit auf Lesereise. Das allererste, was ich kriege, das wird zum Leseexemplar und dann das markiere ich dann. Also bei Lesungen, ich muss ja sehr genau auswählen, welche Ausschnitte ich lese, kürze die auch zusammen und so. Und das sieht dann nach kürzester Zeit total zerfleddert aus. Also wenn sich Leserinnen und Leser bei Lesungen wundern, was ich da für ein abgeranztes Buch habe, es ist das allererste und es bleibt auch, wenn es nicht auseinanderfällt, wird es immer das Buch sein, aus dem ich lese und was diese ganze Strecke der Lesungen mit mir mitmacht.
Also die sind zu Hause auch gestapelt.
Die sind zu Hause gestapelt, ja.
Vielen Dank, ja, dass Sie Ihre Erinnerungen, Ihre Geschichten und Ihr Weinwissen heute mit uns geteilt haben. Viel Erfolg für Ihren neuen Roman Sonnenaufgang Nummer 5 und weiterhin ja viel Spaß beim Weintrinken. Danke für das Gespräch.
Herr Danke, Herr Jäger. Danke, dass ich hier sein durfte.
Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.